I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films. Und wie fast immer schauen wir uns heute auch einen Film an und nehmen dann parallel dazu einen Audiokommentar auf. Der heutige Film ist von 2005, Robert Rodriguez und Frank Millers Sin City. Martin, du hast ihn dir ausgesucht, verrate uns warum.
Ja, genau, Sin City. Vielleicht zuallererst, ich kann dir nicht genau sagen, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber ich weiß, dass als ich ihn gesehen habe, mich einfach diese visuelle Darstellung, dieses Comichafte in dem Film unglaublich fasziniert hat und mir das sehr, sehr gut gefällt und ich deshalb den Film auch sehr gerne mag.
Mhm. Ja, das Comichafte wird sicherlich ein Thema sein, über das wir öfter reden werden im Laufe dieser Aufzeichnung. Hast du denn, oder überhaupt, ist das ja jetzt auch unsere erste Comic-Verfilmung tatsächlich, die wir besprechen hier. Und hast du zufälligerweise die Sin City Comics oder irgendwas davon gelesen?
Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich kenne im Prinzip nur die beiden Sin City Filme. Mhm. Und ich kann auch sagen, dass ich 2020, da muss man ja wirklich, das muss man nochmal betonen, dass ich 2020 Sin City in einer Wiederaufführung auch im Kino gesehen habe. Ich glaube, meine allererste Sin City-Begegnung war nicht im Kino, aber 2020 gab es den als einmalige Vorführung hier bei mir im Kino und da musste ich da einfach nochmal hin und darüber kam dann auch die Idee, den auch mal nochmal bei uns zu besprechen, weil ich sagen muss, dass mir, ohne jetzt die Comics zu kennen, einfach der Film ganz visuell und auch in seiner Rustikalität, sage ich mal, sehr gut gefällt. Und ich würde auch ganz am Anfang mal eine Frage mit reinbringen. Da brauche ich mal auch mit so deine Hilfe. Und zwar, ist das ein Schwarz-Weiß-Film oder nicht?
Ah, das würde ich dann tatsächlich bei entsprechenden Bildern mal kurz anreißen wollen.
Ja.
Aber ja, vielleicht von mir vorab nur kurz. Ich kannte den Film natürlich auch schon von früher. Mag ihn auch, finde ihn auch gut. Sowohl visuell als auch inhaltlich gefällt es mir. Ich glaube, da ist auch viel drin oder hat auch viel damit zu tun, dass Frank Miller, der ja der Autor der Vorlage ist, und Zeichner, glaube ich, auch dafür zuständig, auch mit als Co-Direktor dabei war. Mhm. Und ja,
und vielleicht,
denke mir,
ja. Da würde ich auch, lass uns doch vielleicht auch am Anfang auch nochmal sagen, wer da bei den Regisseuren auch noch mitgespielt hat, zumindest in einer kurzen Gast.
Genau, das war Quentin Tarantino, der hier ja auch für eine Szene als Regisseur eingesprungen ist, für $1 als Gegenleistung für die, ich glaube, für die Musik zu Kill Bill, die wiederum Rodriguez dann für $1 wohl zugesteuert hat.
Genau.
Also irgendwie so ein ganz komischer Deal zwischen den beiden, ein Handschlag-Deal zwischen den beiden.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Indiz dafür, warum ich diesen Film so mag. Wenn wir hier schon diese Verbindung zwischen Robert Rodriguez und Quentin Tarantino sehen, denn wie unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer ja auch wissen, sind wir, also ich auch vor allen Dingen mit ein Quentin Tarantino-Fan von der Art des Machens von Filme und natürlich auch wegen unseres Namens, ne? Das kann man ja auch noch mal ganz kurz sagen. Ja.
Wie stehst du generell zu Rodriguez?
Ich muss sagen, der Name fällt mir dann auch immer auf. Und für mich ist das eigentlich auch eher so ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Also da habe ich eine Erwartungshaltung, sage ich mal, wenn ich seinen Namen lese.
Okay. Ja. Gut.
Noch ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite. Dort könnt ihr unseren Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Der Link dazu steht in der Podcast-Beschreibung und unter iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag. Danke.
Ja, ich denke, damit haben wir das Vorprogramm ausreichend bestückt.
Genau, ja.
und können uns, wir sehen uns die Blu-ray an mit der Kinofassung, 124 Minuten.
Richtig.
Und auf Deutsch.
Genau.
Gut.
Dann zähl doch gerne runter und wir starten dann auf Play.
Genau, wir sind bei 0 Minuten, 0 Stunden, 0 Sekunden. 3, 2, 1, Play. Und wir sehen das Miramax-Logo.
In Farbe, muss man natürlich jetzt nochmal sagen.
Ja, ja gut, das ist... ja, gut, ist nicht Warner, ne?
Ja,
Warner
genau.
Macht das ja eher mal.
Stimmt, ja.
Oder Universal.
Ja, dass sie das dann anpassen, ne, an den, an den Filmlook, ja.
So. Das haben wir schon. Was ist das hier? Troublemaker Studios.
Ja, da sieht man auch so, das ist so, dieses Logo ist so ein bisschen außer Zeit gefallen, ne, und wirkt fast ein bisschen ironisch.
Das Miramax-Logo wiederum passt natürlich auch gut zur Story, ne. So, das sieht ja fast aus wie Sin City.
Richtig.
Ja, und hier haben wir den Prolog.
Richtig. Gleich auch die Frage mit dem Schwarz-Weiß-Film.
Ja. Interessant auch zum Prolog vorher noch, bevor wir auf die Farben eingehen. Den hat Rodriguez sozusagen als Testband aufgenommen. Und hat auch einigen, also sowohl Frank Miller als auch einigen Schauspielern, die er dann casten wollte, dieses Testband hier geschickt, was wir hier sehen. Und das hat dann wohl auch einige gecatcht.
Ja. Ich muss sagen, was ja auch sofort catcht bei dem Einstieg, ist das Saxophon. Diese Musik. Ja, das ist, genau, das ist ja in dem Film auch sehr, sehr zentral. Also immer dieses, wie soll man es nennen, dieses sexuell anrüchige oder wie auch immer.
Jetzt werden die Augen kurz grün.
Genau.
Schöner Kontrast natürlich zum Rot. Ja. Ja, generell haben wir es ja hier mit einer, das sind ja alles drei so klassische Detective-Stories im Prinzip, ne? Das, was man früher im Literaturgenre als Hardboiled-Detective benennen würde oder eben ganz klare Gangster-Stories. Jetzt vielleicht die eine Episode dann, die da mit den Prostituierten spielt, ist vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, weil das nochmal eine eigene Kosmos ist, aber die anderen beiden Geschichten würde ich schon so, haben schon sehr klassische Vorbilder, finde ich.
Ja.
So, jetzt haben wir den Regen.
Das stimmt. Und hier, das müssen wir auch ganz erwähnen, wie nennt man das nochmal, diesen Stil, diese Silhouetten?
Silhouetten?
Ja, diese Silhouetten.
Silhouetten. Oder Scherenschnitt wäre es, wenn das früher gemacht hätte. Das wird jetzt heute natürlich CGI gewesen sein. Ne? Hat ja auch ein bisschen was von Lotte Reiniger. Ich weiß gar nicht, ob dann diese solche Bilder auch aus dem Comic sind. Wahrscheinlich schon, denke ich.
Ja, und wir haben natürlich auch gleich wieder totales Drama. Also erst das Liebesgeständnis und dann kommt sofort direkt irgendwie die Wendung.
Und der Schuss.
Und der Schuss. Also man muss sagen, er hat sie getötet, ne?
Genau. Das ist natürlich auch interessant, weil es natürlich auch schon gleich so einen Ton gibt für den weiteren Verlauf dieses Films. Ne?
Und jetzt die Rückfahrt von dem Balkon. Und jetzt muss man sagen, diese Musik ist, muss ich sagen, der absolute Hammer. Ich finde den Soundtrack unglaublich geil. Und wir fahren sozusagen aus der Stadt raus und sehen daraus dann das Sin City-Logo in Rot, knallrot. Frank Millers. Genau. Fällt mir jetzt gerade wieder auf, ne? Ist ja eigentlich ein...
Ja?
Achso, nee.
Jessica Alba.
Genau.
Interessant, dass die jetzt gleich am Anfang, ne? Dass überhaupt die ganzen Darstellerinnen größtenteils am Anfang genannt werden und dann erst
so Leute wie
Del Toro oder eben Michael
Bruce Willis, ne?
Und dann, ja gut, Bruce Willis kann ich sogar noch eher verstehen, dass der ganz am Schluss genannt wird. Josh Hartnett, Rutger Hauer, hatten wir auch schon mal. Auch ein schöner Vorspann hier mit den Namenseinblendungen.
Ja, finde ich auch. Und ich muss auch sagen, jetzt Clive Owen, was viele Vorspänne ja nicht machen, dass sie die Schauspielernamen direkt an die Figuren ranlegen. Und ich muss sagen, ich bin eher ein Fan davon, das klar zuzuordnen.
Ja, ist ja eher eine Sache, die Abspende manchmal dann machen.
Genau, ja. Ja.
Bill Scott.
Und das Shot ist auch interessant.
Cut ist auch ein interessanter, ja.
Also,
ein
dass Robert Rodriguez, gut, Harvey Weinstein und Bob Weinstein waren.
Ja, über die wollen wir jetzt heute nicht mehr so viel reden, glaube ich.
Nee, genau, richtig. Aber jetzt Special Guest Director Quentin Tarantino. Aber interessant ist halt auch, dass Robert Rodriguez auch Schnitt und Kamera gemacht hat.
Ja, aber ich finde Shot and Cut ist eben so
oder
eine schöne,
Shot, ja.
Ist eben eine interessante Bezeichnung dafür. Mhm.
Ja gut, aber vielleicht passt das zu der Art und Weise des Films auch besser, weil das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, wie.
Ja?
Ich meine, das ist ja, ich sag mal, irgendwie schon gedreht, ne? Aber halt, vielleicht passt der Begriff für diesen Film Shot besser.
Mhm. Ja, also er hat sich schon sehr versucht an dieser
Comic.
An der speziellen Form des Comics, an der Panelstruktur zu orientieren. Das geht natürlich nur begrenzt, weil wir ja Bewegtbild haben, was durchläuft. Ja.
Mhm.
Und natürlich das Wichtigste, was die Comicstruktur vorgibt, nämlich die Grenzen zwischen den Panels, die Leerräume, die kannst du natürlich filmisch so nicht darstellen.
Mhm.
Aber er hat eben, also Robert Rodriguez meint auch, es sei keine Adaption, sondern es sei eine Übertragung der Bilder auf die Leinwand.
Ja, aber das finde ich auch gut. Und ich muss sagen, das ist, glaube ich, auch das, was bei mir ankommt. Mhm. Weil zum Beispiel jetzt diese Einstellung, die wir hier gerade sehen, so amerikanisch von der Seite, also ein bisschen so wie auf einer Theaterbühne, ne?
Was es ja auch im Prinzip ist, ne? Die genau. Stehen ja vom Greenscreen die ganze Zeit.
Ja, so ist es. Und zum Beispiel ähnlich in diese Kategorie, muss ich sagen, fiel mir das auch auf hier bei dem Batman. Ah, welcher war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, aber einer von den Batman-Filmen, da fiel mir das auch so auf, dass man da bewusst an den Comic, an diesen Eindruck rangegangen ist.
Mhm. Ja, wir sind jetzt in der ersten Geschichte von Hardigan und Nancy, die ja später fortgesetzt wird noch.
Mhm.
Die ja noch stärker so dieses klassische Hardboiled-Detective-Motiv aufnimmt. Mhm. Einerseits, weil wir tatsächlich einen Detective hier haben. Das sieht natürlich auch sehr nach Zeichnung aus mit diesen Schraffuren im Hintergrund.
Mhm, genau.
Der Schatten. Es ist fast schon das, was am ehesten nach einer Zeichnung aussieht, wenn man diese Silhouettenszenen rausklammert.
Richtig. Und wir müssen auch nochmal erwähnen, Nancy ist ja jetzt gefesselt auf dem Stuhl als Kind.
Mhm.
Und wir müssen daran denken, die Fesseln, die wir da gesehen haben, die tauchen ja gleich wieder auf.
Mhm. Ja, wir sehen, Hardigan hat offenkundig irgendwelche Probleme gesundheitlicher Art.
Mhm. Und auch diese leuchtende Narbe, ne, die durch den Kontrast irgendwie so extra hervorgehoben wurde.
Mhm. Ja, die haben auch teilweise für manche Sachen haben sie auch entsprechende Farbe verwendet oder entsprechendes Klebeband.
Mhm.
Also so vieles von dem, also zum Beispiel die die Brillengläser von Elijah Wood, da war wohl so ein Klebeband drauf auch.
Mhm, damit das so
noch mal, leuchtet. Damit das eben komplett weiß ist.
Ja. Und man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass es so comic-mäßig ist, erlaubt er sich natürlich auch eine große Brutalität.
Mhm.
Und man kann
ist sich natürlich auch, dadurch, dass er eben schwarz-weiß ist, kann man natürlich auch gewisse Blutsachen einfacher machen.
Mhm.
Weil das dadurch abgemildert wird, wenn es nicht rot ist. Ne?
Mhm. Ja.
Die beiden Handlanger hier, die tauchen ja später auch nochmal auf, die erinnern mich ja so ein bisschen an Mr. Wind und Mr. Kid von James Bond. Weil ich glaube, die sind aus Mann mit dem goldenen Colt.
Mhm.
Nick Stahl. Oder Stahl.
Mhm.
War übrigens eine Rolle, die zuerst für Steve Buscemi gedacht war.
Mhm.
Zumindest die spätere Rolle, also wenn er dann da gelb ist.
Mhm.
Aber er fand sich da nicht passend und hat dann eben Nick Stahl empfohlen, der wiederum dann tatsächlich beide Varianten gespielt hat.
Mhm. Mhm.
Was auch, denke ich, sinnvoll ist.
Ja. Und was man ja auch nochmal auch erwähnen muss, dass wir ganz viel mit Off-Text auch in diesem Film zu tun haben.
Ja, insbesondere jetzt hier in diesen Hardigan-Szenen, da greift das natürlich auch nochmal diese alten Detective-Geschichten auf, die ja auch oft, oder alte Detektivgeschichten, die ja auch oft mit so einem Ich-Erzähler aus dem Off sind. Mhm.
Richtig, aber das erleben wir ja später mit Marsh auch, also, ne?
Ja, ja, klar, aber es ist halt schon, also hier ist es, aber es ist eben insgesamt auch ein kleines Klischee, was er aufnimmt, ne? Was er auch aufnehmen muss, meiner Ansicht nach, wenn er so rangeht.
Ja, hier gerade auch ein tolles Bild, also vor dieser Tür, ne?
Die er jetzt einfach mal zertrümmert.
Ja. Und auch schön, wie die beiden so nach hinten fliegen, während Hardigan auf sie schießt, ne?
Genau.
Das ist ja, da sieht man ja auch den Comic drin, ne? Man kann sich da richtig noch so einen Wusch oder einen Zosch oder irgendwas vorstellen.
Ah, weiß ich nicht, ob die tatsächlich so
Frank Miller
vorkommen.
So, die Krawatte und auch das Blut, so fast gelb ist, ne?
Was vor allen Dingen hell ist, auch weiß jetzt ist, tatsächlich. Mhm. Ja, und das, dadurch wird es ja abgemildert, dadurch, dass es nicht rot ist. Mhm. Das löst weniger Reaktionen aus. Deswegen in den Szenen, in denen Rodriguez Reaktionen haben wollte vom Publikum, hat das eben bewusst dann rot koloriert. Mhm. Und das ist ja ein gängiges Ding, dass man eben Blutfarbe abändert von Rot zu was anderem, um den Effekt zu mindern. Das gibt es ja auch im Videospielbereich, dass man rotes Blut abändert für eine bessere Freigabe in Europa. Oder das ist ja auch mit dem Grund, warum OP-Kleidung grün ist, weil da das rote Blut nicht rot ist, sondern schwarz dann drauf ist.
Genau. Und ich meine, hier, das ist jetzt nur so ein Nebeneffekt, es sieht auch so ein bisschen aus wie, wenn am Tatort nach Spuren, nach DNA-Spuren oder irgendwas gesucht wird, ne? Unter diesem
unter Schwarzlicht dann.
Genau, unter Schwarzlicht. Das hat auch so ein bisschen diesen Effekt, ne?
Ja.
Ich meine, es könnte wirklich auch so gedreht sein, ne? Mit Schwarzlicht.
Teilweise ja. Teilweise wurde das auch so gemacht.
Ja.
Bob ist übrigens die letzte Rolle, die besetzt wurde. Der Verräter hier von Michael Madsen. Und zwar haben die sich getroffen, er und Rodriguez, bei einer Afterparty von Kill Bill. Und da war Michael Madsen so ein bisschen, weiß nicht, ob er wirklich sauer war oder ob das nur aus Spaß war, warum er dann noch nicht gecastet wurde für seinen neuen Film. Und das war die einzige Rolle, die noch offen war. Und dann hat er ihn halt dafür dann auf der Party gecastet.
Ja. Ja.
Hast du mitgezählt?
Nee, habe ich nicht. Meinst du, es waren zu viele, oder?
Es sollen 8 sein.
Okay.
Anstatt, es dürften ja eigentlich nur 6 sein im Revolver.
Mhm. Aber vielleicht hat er, nee, das geht ja nicht, ist ja ein Revolver. Ich dachte gerade, er hat einen im Lauf, aber das geht ja nicht.
Nee. Und nachgeladen hat er ja auch nicht.
Nee. Ja.
Also das ist eigentlich, finde ich, so die tragischste Geschichte auch.
Von Hardigan?
Ja.
Ja. Ja. Aber auch schön diese Erzählung.
Der Satz, der kommt ja später auch nochmal wieder.
Ja, ja, genau. Ja.
So, jetzt sind haben wir bei Marv.
Ja.
Genau. Mickey Rourke, der natürlich fast schon zu gut auf diese Rolle passt.
Ich muss ja auch sagen,
allem, was so passiert ist.
Seine Synchronstimme müssen wir ja auch nochmal erwähnen, ist einfach großartig. Also so eine wobei Tiefe,
wobei das ja tatsächlich nicht der Stammsprecher von Rourke ist.
Mhm.
Ja, jetzt haben wir hier ja, glaube ich, so mit die meisten Farben überhaupt.
Ja.
Ja, wir haben das Blond, wir haben Goldies.
Ach, und wir haben quasi auch Farbe in der Haut, ne? Also. Ja, genau. Goldie ist farblich.
Und eben und das Rot.
Ja.
Genau. Sieht ja schon fast so aus, als ob er tot wäre.
Ja, richtig, ja.
Im Einschuss.
So, Kevin kommt, ne?
Genau. Elijah Wood natürlich damals auch schön gegen den Strich besetzt. Das war ja kurz noch nach Herr der Ringe.
Mhm. Aber das ist so, da stolper ich immer wieder drüber. Wie kann Marv das nämlich nicht mitgekriegt haben?
Da weißt du mal, wie gut Kevin ist.
Und Ach genau, er war sturzbesoffen, als erklärte das ja, ne? Vielleicht ist das auch mit dem Grund.
Ja.
Was natürlich auch ziemlich cool ist, hier die Zeichnung von Marv im Gesicht. Die sind natürlich gerade auch bei Schwarz-Weiß richtig
gut. Diese Furchen, gut. Meinst du?
Ja, diese Furchen, das ist ja wirklich gut. So, und jetzt ist Blondie auch das kurz.
Goldie, meinst du?
Goldie, genau.
Der Teint ist grau jetzt langsam, ne?
Ja. Und
weil sie tot ist.
Die Polizeiautos finde ich auch super. Also wirklich, die finde ich einfach richtig toll. Also weil das sind so ganz einfache. Haben wir eine Zeit, in der wir spielen? Das war auch gerade so eine Einstellung,
die ich
so
ein glaube, bisschen an. Ich glaube, es soll bewusst nicht in einer bestimmten Zeit verortet werden.
Ja, okay, weil zum Beispiel jetzt hier die Spezialkräfte da, die da stürmen, das SEK da, die sehen ja schon wieder sehr neu aus, ne?
Genau, aber gleichzeitig
kommen die mit haben so komischen gesehen, Autos.
Marv so ein, genau, ja. Fahren ja alle mit alten Autos. Marv hatte ja gerade so einen alten Fernseher mit Antenne noch drin.
Ja. Ja, und das Treppenhaus? Hat ja
keiner. Gibt es überhaupt Handys in dem Film? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
Oh, das weiß ich gerade auch nicht. Ist auch das, ne? Marv springt in das Polizeiauto. Ja, ist halt auch.
Das ist ja schon eher ein Gag fast.
Ja. Ja, stimmt. Und das Treppenhaus noch ganz kurz. Es hat ja auch so eine Anmutung an Vertigo, ne?
Ganz sicher ist das kein Zufall, würde ich behaupten. Aber wie gesagt, es stecken hier ja unheimlich viele Vorlagen drin.
Ja, natürlich.
Aus den, ja, im Prinzip ab den 20ern, kannst du sagen, taucht ja dieses Genre richtig auf.
Ja.
Und auch schön, wie er hier durch die Kanalisation schwimmt.
Ja.
Und ganz schön lange, ne? Kommt gut die Luft anhalten.
Ja. Also generell ist Marv, also auch wie der eben so agil da durchs Treppenhaus geflogen ist, ziemlich fit.
Ja. Und jetzt ist er bei seiner Bewährungshelferin.
Die natürlich auch eine Waffe hat.
Ja gut, das glaube ich ist gar nicht so falsch als Bewährungshelferin, wenn du für Schwerverbrecher bist, zuständig bist. Ja, hier haben wir auch sehr schön bei den Farben, wenn du mal auf den Hintergrund achtest, wie die Kacheln hier teilweise von weiße Kacheln mit schwarzen Fugen zu schwarzen Kacheln mit weißen Fugen wechseln.
Ah, ja.
Stimmt, da sieht man schön über Marv.
Ja.
Ne? Das ist wohl auch so in der Vorlage gezeichnet. Das ist eben sehr schön. Ich würde auch sagen, ist die Frage schwarz-weiß oder haben wir hier eher Chiaroscuro-Töne? Das ist ja auch so eine Schwarz-Weiß-Maltechnik oder Zeichentechnik. Mhm. Ich würde eher sagen, wir haben so, also ich würde tatsächlich eher Begriffe aus der bildenden Kunst nehmen, weil wir hier als Vorlage ja auch tatsächlich Zeichnungen haben, die hier für die Fotografie adaptiert werden oder fürs Bewegtbild.
Ja. Also quasi der Kontrast ist sozusagen die Farbe, ne?
Ja, genau, sozusagen. Ne? Chiaroscuro ist eine Zeichentechnik, die eben mit Schwarz, Weiß und allen möglichen Stufen von Grautönen arbeitet.
Ist das diese japanische Kohlezeichnung, oder?
Nee, Chiaroscuro ist ein italienischer Begriff.
Ach so, okay, ja. Weil da habe ich nämlich jetzt eben auch noch mal dran gedacht, dafür ist es zwar nicht kantig genug irgendwie so, oder, aber von den Farben her wirkt das auch so wie so eine Kohle.
Und es sind dann eben ein paar Farbeinsprengsel drin. Hatten wir ja auch gerade die Pillendose.
Ja, genau. Ja.
Das, was wir alle schon hatten und noch haben werden.
Mhm. Ja.
Dann haben wir noch es sind auch mehr Bilder, Farben als im Comic wohl.
Okay, ja.
Also das schien Rodriguez und Miller für nötig zu halten, für den Film etwas mehr Farben zu nehmen.
Ja, da sehen wir jetzt auch, dass in der Wohnung ist ja auch irgendwie Farbe, ne? Oder in dem Haus.
Das ist die Bar.
Die Bar, genau, ja.
Genau. Jetzt haben auch die Leute teilweise wieder ein Teint. Und wir haben eher, es geht ja jetzt eher so in Richtung Sepia-Farben.
Mhm, genau, genau.
Sepia-Töne.
Genau. Und Nancy, wir haben wieder Nancy jetzt.
Als Erwachsene.
Ja.
Und wir sind tatsächlich in einem der gerade mal 4 echten Sets des ganzen Films.
Ah, interessant.
Brittany Murphy.
Ja. Und jetzt, ja, das, auch, was ich auch eben meinte, Nancy tanzt ja jetzt auch mit wieder so einem Strick.
Mhm.
Und wir sehen Clive Owen als McCarthy.
Dwight, oder?
Ja.
Ja. Und jetzt wechselt ja einmal kurz die Erzählung, interessanterweise.
Ja. Ja.
Wir kriegen ja einen Vorgeschmack dann auf seine Geschichte.
Mhm.
Was ganz interessant. Also die Geschichten sind wohl in den Comics nicht ganz so parallel oder miteinander verknüpft, aber jetzt hier für den Film, finde ich, passt das ganz gut.
Mhm.
Deswegen hat man nämlich auch verzichtet für die einzelnen Geschichten auf Titelkarten.
Mhm.
Die hätte man ja auch machen können.
Stimmt, aber ja. Das wäre ja auch so ein Quentin Tarantino-Ding, ne?
Ja, zum Beispiel.
Mhm.
Aber dadurch, dass man es jetzt, dadurch, dass man die untereinander stärker verknüpft hat, das sind ja im Prinzip waren jetzt ja in dieser Bar alle 3 Geschichten miteinander verknüpft.
Mhm.
Passt das natürlich auch ganz gut, dass man dann auf die Titelkarten verzichtet.
Mhm. So, das ist so ein bisschen der Marv-Humor. Zieh den Mantel aus, du blutest ihn voll. Und jetzt auch hier diese Mauer, dieser Klinker im Hintergrund sieht auch voll unecht aus. War das wohl auch Greenscreen oder war der
das da? Das ist alles, es gibt 4 echte Sets, okay. Alles andere ist Greenscreen.
Greenscreen. Ja, okay.
Muss mal, kann mal gucken. Irgendwo weiß ich, habe ich es notiert gehabt.
Gut, Marv beendet die Befragung, indem er ihn abknallt und sich seinen Mantel anzieht.
Jetzt haben wir diese, dieses Noir-Element ist es ja schon am ehesten. Allerdings natürlich postmodern abgewandelt.
Mhm.
Das erste Mal, dass jemand in diesem Film in einer Toilette fast ersäuft wird.
Mhm.
Das
und auch eklig, ne? Da war noch was
das
drin.
Das haben wir ja später auch noch mal.
Mhm.
Das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Art des Verhörs.
Ja, ja. So, Marv ist im Beichtstuhl. Er erklärt das auch, also Marv erklärt das auch sehr, sehr schön, dass er manchmal nachfragt, auch mit einigem Nachdruck. Und er umschreibt seine Verhörmethoden, nenne ich das jetzt mal. Und er will aber, glaube ich, an den Kardinal ran, ne?
Genau, an Rutger Hauers Figur.
Und jetzt verrät der Padre hier im Beichtstuhl, wo er hin muss, die Farm im Norden.
Ganz genau.
Ja.
Und stirbt ja auch dafür.
Genau, im Beichtstuhl. Und Marv beendet die Beichte und den Mord mit einem Amen.
Mhm. Ja. Mercedes oder was man heute mit so Mercedes nennt.
Richtig, und neue Autos oder sehen heute aus wie Rasierapparate. Ne? Also er ist... Das ist auch so ein bisschen dieses, das war ja quasi ein neuer Mercedes, ne?
Mhm.
Und der ist aber eigentlich eher, wirkt ein bisschen älter.
Ja.
Deswegen, das ist auch so wieder dieses, die Zeit ist so relativ, ne?
Mhm. Ja, also es ist, spielt ja offenkundig in irgendeiner Form von Vergangenheit. Die Frage ist, in welcher Vergangenheit spielt es eigentlich? Mhm. Oder es spielt in der Zeit, wo vielleicht mehrere Vergangenheiten parallel existieren.
Mhm.
Also vielleicht so sagen wir mal die 20er bis 80er Jahre des 20. Jahrhunderts in einem.
So, ja, so komprimiert quasi, ne?
Ja.
So, jetzt sehen wir auch einmal Basin City, ne? So heißt die Stadt ja eigentlich.
Genau, aber das B und das A eben angeschlagen und angekratzt auf dem Schild.
Marv ist an der Farm angekommen.
Genau. Ist, übrigens, die Story hier heißt The Hard Goodbye.
Mhm.
Also die Comic-Story. Mhm. Dass man das auch mal zuordnen kann.
Das ist ein sehr schöner Auftritt wieder von Kevin. Ne? Jetzt haben wir das mit der Brille auch, ne?
Genau. Das hatten wir ja vorher. Jetzt haben wir einmal die Brille, nämlich ohne.
Ja.
Und auch gerade schön dieser Charlie Brown Pullover. Mit diesem Zickzack.
Mhm, mhm. Und wir sehen auch, dass Kevin diese komischen Fingernägel hat, ne? Oh, mit dem er einmal Marv Krallen. So richtig schön, genau, so Krallen Marv einmal durchs Gesicht gezogen.
Ja, er hat was Tierisches, ne? Er ist, er spricht ja auch nicht. Wir erfahren ja auch später, dass er Menschen ist. Mhm. Also er hat was von einem Raubtier. Er hat wenig Menschliches, ne? Wir sehen seine Augen nicht.
Mhm. Marv ist mit dem Hammer ausgenockt worden, im wahrsten Sinne des Wortes, und wacht in diesem Verlies, in diesem Kellerraum auf.
Ja, im Gefängnis.
Ja, wo und die sieht, Trophäen an der Wand hängen.
Genau, das ist natürlich auch eine sehr unheimliche Szene.
Ja.
So. Und wir sehen die Bewährungshelferin auch wieder.
Mhm. Und die erklärt ihm jetzt, dass Kevin die Menschen isst, dass er ein Kannibale ist und eigentlich nur die Köpfe aufhebt, die jetzt auch hier in dem Verlies, sage ich mal, an der Wand hängen.
Mhm. Was ja auch besonders nochmal sadistisch ist, dass er die Köpfe dorthin hängt, wo er seine Opfer hat.
Mhm, genau, richtig. Und wir sehen ja auch, das ist ja so ein gefliester Raum mit auch so Abgüssen im Boden. Ne? Also das hat ja schon sowas von Schlachthaus.
Ja. Da haben wir es ja, dass sie ihre Hand verloren hat und zusehen musste, wie er sie isst.
Mhm. Ist auch interessant, wie wir Kevin kennenlernen. Ne? Wir kennen, also wir sehen ja nicht, wie er isst, sondern wir sehen im Prinzip nur dann die Folgen.
Hm. Ist die Frage, ja, wir brauchen es auch nicht sehen, wenn man ehrlich ist.
Genau, richtig. Ja, brauchen wir nicht. So, Marv versucht jetzt mit roher Gewalt das Gitter
auszureißen.
Ja, genau.
Ja, und jetzt erfahren wir auch, warum sie überhaupt entführt wurde. Ganz schlicht und ergreifend, weil klar war, dass ihr Unstimmigkeiten auffallen könnten, zumindest.
Mhm.
Ist auch eine sehr schöne Silhouette von Marvs Gesicht, wenn du siehst, wie der Nasenrücken 1:1 in die Stirn übergeht.
Mhm. Und wir haben jetzt gesehen, dass Kevin die ganze Zeit von außen zugehört hat. Ach genau, jetzt erfahren wir erst, dass er Kevin heißt, ne?
Genau.
Und es gelingt
jetzt sehen wir.
Marv, das Gitter rauszureißen, und er dreht sich einfach um und sagt ja, gehen wir.
Ja.
Und ein Polizeihubschrauber kommt und landet.
Genau, und wir sehen, es scheint eine gewisse Verbindung zu haben zu nach oben, wer auch immer der Auftraggeber von Kevin war. Das ist auch ein komischer Polizist, so mit diesem, mit dieser Bemalung da.
Ja. Seine Bewährungshelferin, also Marvs Bewährungshelferin, hat Marv niedergekloppt mit einem Stein.
Sie glaubt, dass sie das Richtige macht, aber gleich wird sie erfahren, dass sie das Falsche macht.
Ja, erfahren ist auch ganz gut. Also dieser komische Cop.
Der Captain.
Genau, der Captain, genau, der ballert die Bewährungshelferin nieder und jetzt,
ist natürlich auch ein harter Schuss gewesen, gerade ins in den Kopf rein mit der Axt.
Genau, richtig. Und Marv ist wirklich, der arbeitet jetzt mit der Axt.
Oder Beil ist es ja sogar nur, es ist ja nicht mal eine richtige große Axt.
Nee, genau, ist ein Beil, ja.
Offenkundig hat er jetzt diese ganze Leichenhalle, die das Schlachtfest verlassen und sucht den Big Boss sozusagen. Und wir erfahren, dass es jemand aus der Kirche ist.
Genau.
Auch interessant, dass hier ein Geistlicher als der mächtigste Mann des Landes bezeichnet wird.
Ja. Haben wir eigentlich irgendwie ein Land, also natürlich würde man denken, es ist irgendwo in Amerika. Aber ja, spielt das eine Rolle?
Sagen, es ist, wir wissen ja nicht mal, ist Sin City überhaupt ein Stadtstaat oder gibt es da noch ein Land drumherum? Das ist ja schon mal die erste Frage scheinbar. Also ich persönlich, wie ich den Film jetzt sehe, würde am ehesten sagen, Sin City ist so eine Art Stadtstaat. Oder sagen wir es mal so, alles, was noch drumherum ist, mag offiziell dazugehören, spielt aber keine Rolle.
Ja.
Auch schön, ne? Man kann nicht töten, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass es sein muss. Sind wir in Old Town? Hier sehen wir auch schön eine der Prostituierten, die ja in so einer Art Wonder Woman-Kostüm war, mit dem Seil. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die ja, ist doch, nämlich auch tatsächlich, die war auch, das ist auch aus der Vorlage entnommen. Also die ist tatsächlich auch so gezeichnet worden von Frank Miller.
Okay, dieser Strudel, ne? Wo Marv zurückfällt.
Nee, ich meine jetzt die Wonder Woman.
Achso, die Wonder Woman, okay, noch. Ja.
Also das mit dem Strudel mag auch sein, ja. So, und jetzt erfahren wir den Hintergrund von Goldies Schwester. Und wir sehen Alexis Bledel das erste Mal, die ja später noch eine wichtige Rolle spielen wird.
Die interessanterweise blaue, also betont blaue Augen hat.
Genau. Die tatsächlich wohl erst nachträglich irgendwie eingefügt wurden. Also die haben wohl was anderes versucht zeitweise. Nee, die haben es versucht zuerst schwarz-weiß und dann ist ihnen aufgefallen, dass es nicht richtig funktioniert und haben ihr dann die blauen Augen.
Ah, okay, das ist ja quasi auch so ein
wiedergegeben.
Foreshadowing, nee, kann man nicht direkt sagen, aber so ein Hinweis, ne? Dass sie
nochmal eine wichtigere Rolle fährt.
Ja.
Ja, finde ich schon. Also.
Ich fand eben auch ganz bezeichnend, dass Marv, auf den wird geschossen, der blutet und er sagt so, ja, ich muss meine Medizin nehmen. Oder daran liegt es, dass ich halt halluziniere. Also auch irgendwie ein bisschen komisch, oder?
Ja, gut. Es ist ja sowieso alles ein bisschen, ich meine, er spielt ja die ganze Zeit hier sowieso nur rum, wie wir wissen. Wir wissen ja gleich, dass er sich eigentlich schon längst befreit hat aus diesen Fesseln.
Ja, stimmt.
Oder er lenkt sie jetzt gerade ab, dass sie nicht merken, wie er sich befreit. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Und er hat scheinbar auch kein Problem, getötet zu werden.
Weil er weiß, dass sie es nicht tut.
Und jetzt steht er einfach auf, lässt die Fesseln fallen.
Auch schön. Das ist meine Spezialität. Ja, und das ist, wir sind ja im Prinzip jetzt auch hier an so einer Schnittstelle, die dann für die nächste Geschichte auch wichtig wird, ne? Da werden ja viele wichtige Figuren für die Geschichte mit den Prostituierten eingeführt. Mhm. Schöner Porsche auch.
Mhm, stimmt, ja. Und jetzt weiht er ja mit ein. Mhm. Also genau, ja richtig, die machen jetzt gemeinsame Sache.
Ja, jetzt sehen wir, er stellt eine Verbindung in seinem Kopf her zwischen den beiden Zwillingsschwestern.
Hat er schon erfahren, dass sie die Zwillingsschwester ist?
Ja, er sagt ja, sie ist nicht Goldie und was soll sie sonst sein? Ne?
Ja, okay. Ja.
Also, ich glaube schon, dass das gerade in der Verhörszene auch schön jetzt, wir wissen noch überhaupt nicht, wofür die Schläuche benutzt werden, aber es sieht schon sehr unheimlich aus, was er da holt. Schläuche und Säge und...
Ah, jetzt erklärt sie es, genau. Jetzt erklärt sie, dass sie die Schwester von Goldie ist.
Das ist auch eine sehr schöne Fahrtszene mit der Überholung.
Und das ist eine gelbe Schild, was wir eben beim Vorbeifahren gesehen haben. Und im Hintergrund hier die Stadtsilhouette, die Skyline.
Die allerdings ein bisschen komisch aussieht, so, wenn man sich das so überlegt, wie die Stadt dann gebaut sein muss.
Ja, irgendwie so, diese Klippenstraße ist direkt...
Das ist jetzt bestimmt etwas, was so aus dem Comic entnommen wurde. Das kann man sich gut vorstellen, wie das jedes einzelne Panel war mit diesen Einzelwaffen.
Genau, so ein bisschen die Inventarliste, die gerade vorgestellt wurde.
Genau.
So, Marv soll ihn töten.
Und mach es gut. Ja. Man hat übrigens auch, ja?
Ja, genau, ja, erzähl.
Man hat auch verzichtet für den Film nochmal ein eigenes Storyboard zu machen, weil natürlich schon mit dem Comic faktisch eins vorlag, ne? Da brauchte man natürlich nicht nochmal extra ein Storyboard zeigen.
Okay, ja, Quatsch. Das macht Sinn.
Comic ist ja faktisch wie ein Storyboard, nur halt mit Sprechblasen in den Bildern.
Genau.
Auch schön, wie er da einfach aus dem Fenster springt und hier wie so ein Eiskunstläufer da ausweicht.
Ja.
Oder Eisschnellläufer machen das ja.
Und wir sehen, dass Kevin doch echt sehr gut ist und Marv versucht ihn jetzt mit den Handschellen festzunehmen.
Genau, was heißt festzunehmen? Er versucht ja, ihn damit an sich zu ketten und ihm damit seine Wendigkeit zu nehmen. Was ja sein Vorteil gegenüber Marv ist. Denn wenn es rein nach Kraft geht, hat natürlich Marv deutliche Vorteile. Was wir jetzt ja auch sehen. Das Blut sieht jetzt nicht so gut aus, muss ich sagen.
Ja.
So, jetzt was ganz Interessantes. Da das alles vom Greenscreen geschossen wurde, haben sich während der Dreharbeiten Mickey Rourke und Elijah Wood wohl nie getroffen.
Was, jetzt in der Szene?
Ja. Die haben sich nie getroffen in der Dreharbeiten.
Nee.
Doch.
Ist
also
irre.
Es behauptet zumindest Robert Rodriguez, sagen wir es mal so.
Ja, okay.
Aber finde ich auch sehr interessant, ne?
Ja. So, Marv erzählt Kevin jetzt noch einiges.
Ja, jetzt sagt er, eine Riesensauerei hätte es gegeben.
So, und Kevin sitzt einfach nur regungslos da, ne? Und jetzt sehen wir erst, was Marv
sogar sagen, er lächelt sogar ein bisschen, ne?
Ja.
Und wird von seinem eigenen Wolf gefressen.
Aber Kevin guckt runter, ja.
Ja.
Das ist jetzt auch wieder sehr schön eingesetzt hier, finde ich, ne?
Die, ja, gut, das dient natürlich auch erstmal im Wesentlichen, glaube ich, auch so ein bisschen Entschärfung
der Szene. Ja, genau. Aber das ist ja was ich sagen muss, ich brauche nicht rohe Gewalt in einem Film. Oder halt irgendwie ein Film, der alles zeigt.
Aha. Überhaupt Kommt nicht. Kommt immer auf die Art an, aber genau, ja, kann ja, ich ja. schon nachvollziehen. Ja. Wird mich, also ich muss ja gestehen, ich bin auch verwundert, dass der Film dann doch mit 18 so durchgewunken wurde und in der Form nicht sogar indiziert ist, weil der ist schon ganz schön heftig, was man sieht.
Ja, ja, also zum Beispiel sowas wie das Beil geht direkt in den Kopf, das sieht man ja, ne?
Inklusive rotem Blut.
In, genau, ja.
Also da hatten das Gremium einen guten Tag, glaube ich, als sie das freigegeben haben, weil das ist schon, das kann ich mir auch, bei manchen Besetzungen kann ich mir das auch anders vorstellen. Ja. Auch schön, dass er mit dem Taxi fährt, ne? Damit er nicht angehalten wird von den,
von den Bullen,
von den Polizisten.
So, wir sehen, dass der Kardinal von der Polizei bewacht wird. Aber das ist natürlich für Marv gar kein Problem.
Ja. Klassischer Videospiel-Kill hatten wir ja auch gerade mit dem Anschleichen und dem Hals umdrehen.
Richtig.
Genick brechen.
Shortcut V für die Nerds unter den Hörerinnen und Hörern. Und jetzt hat er natürlich den Kopf von Kevin mitgebracht für den Kardinal.
Genau.
Und er stellt ihn auf die Bibel. Nehme ich mal an, dass das die Bibel ist, ne?
Ja, oder auf das Buch zumindest, ja, genau. Sagen wir es mal so. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ein bisschen stärker verändert wurde wegen der Schauspieler im Vergleich zu den Comics, weil Marv und der Kardinal eigentlich deutlich unterschiedliche Größen haben. Also Marv ist viel, viel größer als der Kardinal. Der Kardinal ist eher unterdurchschnittlich groß. Und das kommt hier ja überhaupt nicht so zu raus. Beziehungsweise ist es sogar so, dass Rutger Hauer eigentlich sogar einen Ticken größer ist wie Mickey Rourke.
Okay.
Das war jetzt so. Aber
er hat ja auch hier grüne Augen, ne? Also
ja.
Ich frage mich gerade, warum? Weil das Grün ist ja eigentlich eher irgendwie was Hoffnungsvolles, Gutes, ne? Oder soll das hier irgendwie ja so eine Schlangenhaftes darstellen?
Würde ich auch sagen, ja.
Ja, also eher, ne, sozusagen eine Assoziation.
Vor allen Dingen, die Farbe wird ja, glaube ich, intensiver.
Ja.
Die wird ja intensiver. Also vielleicht ist es Teil seiner rhetorischen Fähigkeiten, um seine Macht zu erlangen.
Ja.
Jetzt erfahren wir die Vorgeschichte. Und wir erfahren eben, dass es überhaupt nicht eine, dass es überhaupt kein Komplott gegen Marv war oder so, wie man ja am Anfang vielleicht denken würde, sondern dass er eigentlich nur das Bauernopfer ist für was ganz anderes, für den Mord an Goldie. Was ja auch nicht ganz uninteressant ist und ja auch ein kleiner Twist in der ganzen Sache. Das ist auch ein schöner Satz. Das Töten gibt mir keine Befriedigung, aber alles, was vorher passiert, wird ein Genuss.
Ja, das muss ich auch sagen. Das, aber ich meine, das ist ja das auch, was Kevin ausgemacht hat, ne? Der wollte ja auch nicht einfach nur töten, sondern er wollte ja genießen und hat das ja quasi durch auch Essen gemacht, ne? Als Kannibale.
Also weil Kevin mehr Sadist ist, würde ich sagen. Ja. Und hier geht es ja mehr um Rache.
Genau, ja, das stimmt.
Auch schön, dass wir überhaupt nicht sehen, was er eigentlich macht. Und
so, und der Raum wird gestürmt und Marv wird niedergeschossen von den Polizisten.
Genau. Und wird aber doch nochmal wiederbelebt.
Ja.
In einer Operation.
Richtig.
Und das ist eben interessant. Ich habe ja vorhin noch angesprochen, ne? OP-Kleidung ist immer grün, damit man eben nicht. Ja. Das ist schön, wie das umgedreht wird.
Genau, hier war der einfach weiß, ne? Und wir sehen nur rote Spritzer überall.
Genau.
Also Marv auch schön. Kriegt auch echt viel ab. Das muss man mal wirklich sagen, in dem gesamten Film, ne? Also wird er jetzt niedergeschossen. Also er wird niedergeschossen, ne? Wird dann operiert, wiederhergestellt, liegt im Krankenhaus und dann von den...
Wird dann wieder verprügelt.
Wieder vermöbelt, genau.
Drohen sie mit seiner Mutter. Mhm. Ja, da haben wir auch gerade den Senator gesehen, schon mal in der Zeitung. Ja. Und wir haben schon wieder eine Story, wo einer die Schuld auf sich nehmen muss, ne?
Und wir haben ihn sehen, auch cool, dass wir nur ganz kurz eine Richterin sehen in einem Gerichtssaal, was die mit, also richtig wutentbrannt mit dem Hammer auf den Tisch haut und dahinter mit der Rückfahrt die jubelnden Menschen.
Ja. Da erzählen wir, es ist nicht Goldie, es ist nur die Schwester.
Auch gut dargestellt, ne, mit diesem Wandel, also die Entsättigung dann, also
Farbwechsel quasi. Mhm. Ja, technisch ist der Film schon gut, ne? Das muss man sagen, auch nach über 15 Jahren.
Ja.
Das muss man schon sagen. Da gibt es nur ganz wenige Szenen, wie eben zum Beispiel das Blut, was bei Kevin vorhin aus dem Mund gespritzt ist, oder vielleicht noch ein, zwei andere Sachen, aber ansonsten sieht es über weite Strecken wirklich auch heute noch ziemlich gut aus. Also das ist wirklich echt starke Arbeit, die Rodriguez da im visuellen Bereich geleistet hat auch.
Ja, ja.
Und er hat ja nicht nur eins oder mehrere Teams dann daran gesetzt, ne? Also er hat jede dieser Einzelgeschichten ist an ein anderes Effektteam gegangen, was auch eine bewusste künstlerische Entscheidung war, weil Frank Millers Stil sich während der Arbeiten an den Comicvorlagen ja auch dann irgendwann ändert, der Zeichenstil. Und die sehen eben auch so leicht anders aus. Und deswegen hat er das, um das aufzugreifen, hat er das eben an andere Visual Effect Teams gesendet, damit die eben auch so leichte Unterschiede im Stil reinbringen, wobei ich das jetzt nicht so wirklich wahrnehme, muss ich gestehen.
Ja. Du hast ja, wo wir hier gerade die Hinrichtung von Marvs miterlebt haben und jetzt in sein Auge reinfahren und dort nochmal das Herz sehen, wo Marv und Goldie zusammen im Bett liegen.
Das ist ja quasi in seinem Himmel.
Genau, in seinem Himmel, genau. Du hast ja anfangs auch gesagt, dass du eigentlich auch die Geschichte gar nicht so schlecht findest, ne? Also nicht nur das Visuelle, sondern auch die Geschichte.
Also zum einen eben diese drei Einzelgeschichten, wobei das jetzt, finde ich, was wir jetzt hier haben, das basiert ja auf der Geschichte Big Fat Kill. Das finde ich jetzt so das schwächste Segment. Aber grundsätzlich finde ich diese anderen beiden Geschichten eben auch sehr schön, weil wir haben eben diese Überraschung bei Marv jetzt gehabt, der die Schuld auf sich nimmt, obwohl er selber nur das Opfer war, der aber dafür eben auch den Mord am Kardinal durchziehen kann und seine Rache bekommt. Und es sowieso alle, die es interessiert, die einzige Person, die noch lebt, die es interessiert, die weiß es und alle anderen ist es sowieso egal, ob er schuldig oder unschuldig ist, wenn man ehrlich ist. Und bei Hardigan haben wir das ja später auch. Ich meine, der nimmt ja auch die Schuld für das Verbrechen, was ja in dem Fall noch nicht mal begangen worden ist, auf sich. Und verliert, aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Und wir befinden uns übrigens hier jetzt im zweiten Set, was gebaut wurde für den Film, oder was real ist, diese Wohnung. Und Brittany Murphy ist ja auch so eine Verbindung, die taucht ja auch in allen drei Stories auf und hatte aber nur einen einzigen Drehtag.
Das ist auch wieder ein... Ach gut, aber wie gesagt, das hängt ja auch mit diesen Greenscreens zusammen, ne?
Ja, ja, klar, aber trotzdem, das ist ja doch einiges, was sie da... Also jetzt gerade hier hat sie ja doch relativ viel Text und dann in der Bar taucht sie zweimal auf. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da überhaupt nichts... Also schon ganz ordentlich, finde ich, für einen Drehtag. Gut, sie hat jetzt keine Action-Szenen in der Form und so. Ja. Und die Rolle, Jackie Boy, war ursprünglich mal angedacht für Johnny Depp.
Komisch.
Aber da gab es dann eben Überschneidungen mit irgendwelchen anderen Projekten. Mhm. Und deswegen ist das dann nicht zum Tragen gekommen. Und dann hat Rodriguez Del Toro gesehen bei, ich glaube, bei irgendeiner Veranstaltung, Oscarverleihung vielleicht sogar, ist aber egal, auf jeden Fall hat er ihn gesehen, da hatte er auch schon so lange Haare und dann hat er ihm gleich eine Ausgabe des Comics geschickt, diesen Prolog, den er gefilmt hat und die Bitte, dass er sich doch nicht die Haare schneiden solle demnächst.
Ja, passt natürlich auch irgendwie, ne? Mhm.
Ja, es ist schon, also ich weiß jetzt nicht, ob Johnny Depp die Rolle jetzt wirklich viel besser gespielt hätte, muss ich sagen. Das ist schon gut ausgefüllt.
Ja. Vor allem auch, dass er mit seiner Gang da so reinkommt, ne? Und die sich dann erstmal Bier aus dem Kühlschrank holen.
Vor allen Dingen interessant, dass er eine Gang überhaupt hat. Wir erfahren ja später, dass er eigentlich Polizist ist. Ne?
Mhm. Hm. So ist halt auch interessant hier mit dem Schatten und der Kamerafahrt. Ja.
Also eines der wenigen Male, dass die Kamera wirklich so weit herumfährt.
Ja. Das, also sozusagen,
und, aber quasi ich schätze mal, das wird
weit weg vom Comic, ne, eigentlich.
Ja, zum einen das und zum anderen schätze ich mal, wird es auch mit den ganzen Greenscreen-Sachen zu tun haben, dass man da nicht so gut Kamerafahrten machen kann, sonst müsste man ja den ganzen Raum einkleiden.
Ja, das stimmt, das ist einfach zu aufwendig. Ja. Dann ist alles tracken und so.
Schön auch, wie hier in den Tränen jetzt das Make-up mit verwischt. Mhm. Das kommt auch noch mal ein bisschen, das kommt auch relativ gut raus, finde ich, in dem Schwarz-Weiß. Mhm.
So, McCarthy versteckt sich in der hinter dem Vorhang im Bad.
Beim Duschvorhang.
Duschvorhang, genau.
Und schleicht sich jetzt ran.
Mhm. Ist auch schön, wie er sich vorstellt, ne? Ich bin Kellys neuer Freund und gerade extrem gereizt.
Shellys neuer
Freund. Shellys, genau. Und hält ihm die Rasierklinge eigentlich ins Auge, ne?
Ja. Auch interessant, dass es überhaupt so ein Rasiermesser ist. Ne? Das ist ja auch eher aus der Zeit gefallen.
Mhm, ja. Das ist auch schön. Ach ja, genau. Es ist das zweite Mal in der Toilette.
Genau, ja.
Nur diesmal sehen wir es aus der anderen Perspektive.
Ja, ist natürlich auch interessante Perspektive, es ist überhaupt eine interessante Perspektive, so aus der Toilette raussehen, weil das natürlich auch ein sehr extremer Eindruck ist, den er da macht. Mhm.
Das stimmt, ja.
Und da sehen wir auch so eiskalt fürs Töten bereit.
Ja, ja. Gut, jetzt haben wir auch einen richtig heftigen Kontrast, ne? Hm? Aber er ist
hast du auch tot. Gesehen, kurz, dass wir gesehen haben, auch, dass seine Schuhe rot sind von Dwight?
Ja, das habe ich gesehen, ja. Und jetzt, muss er erst mal kotzen.
Verschwunden.
Ja. Auch farbig, ne?
Naja,
das klar, erbrochene
der Urin, ne?
Ja.
Das war ja eher das Urin, glaube ich, der Urin, den er da.
Ja. Ja, das ist auch schön, keine Fragen, ja. Ist ihm wohl etwas unangenehm, gerade seinen Kopf, also in der Toilette gehabt zu haben.
Ja, vor allen Dingen, ja, der muss ja auch entsprechend riechen, ne?
Ja.
So einfach für nix rumgeballert vor lauter Wut.
Mhm. Wir sehen jetzt auch schön die roten Schuhe von McCarthy.
Mhm. Das ist eigentlich auch eine sehr traurige Sache, wenn sie so sagt, ich bin schon schlimmer verprügelt worden. Mhm. Und ihm eigentlich soll ihm das ja Mut zusprechen oder soll ihn ja beruhigen, aber wenn man ehrlich ist, ist es ja eher weniger als beruhigend.
Mhm. Also Dwight kündigt jetzt an, dass er ihn nicht so laufen lassen kann. Er muss sich darum kümmern.
Genau, und dass er ihn eben töten muss.
Mhm. Und wir sehen den Vollmond.
Ja.
Da haben wir ja gleich auch, glaube ich, nochmal eine riesige Einstellung mit so einem Riesenmond.
Genau.
Was ich natürlich auch großartig finde.
Ja, und wir haben ja jetzt gerade noch diese Andeutung gehört, dass sie ihn warnen will, aber das hören wir ja nicht, beziehungsweise erfahren wir erst später. Mhm. Ja. Und wir denken jetzt ja nur, sie will ihn warnen, dass der gefährlich ist, aber darum geht es ja gar nicht mal nur.
Jetzt auch interessant, dass er sagt, von der Gaskammer spricht. Und wir hatten ja eben, die Hinrichtung bei Marv war ja noch mit dem elektrischen Stuhl.
Mhm. Ja gut, aber...
gut, die haben da wahrscheinlich mehrere.
Ja, Gaskammer ist, ich weiß nicht, ob es heute ist, aber es ist noch nicht so lange her, dass das in den USA durchaus noch gängig war. Mhm. Auch schön, wie er ja seine Haare da im Wind hat versucht trocknen zu lassen. Ja, und jetzt haben wir diese Verfolgungsjagd.
Und hast du diese Einstellung auch gerade gesehen, wo wir irgendwie so eine ganz komische Perspektive hatten?
Ja, er hat überhaupt nicht gepasst.
Nee, richtig, aber sehr, sehr cool.
Und ja, jetzt haben wir... Jetzt sind wir in Old Town und jetzt erfahren wir eigentlich erst so richtig, was da abgeht in Old Town.
Ja.
Nämlich, dass das der Bezirk ist, der dem Prostituierten selber gehört.
Mhm. Obwohl die Polizei auch nichts zu melden hat.
Genau, außer zumindest sie will die Dienste in Anspruch nehmen.
Natürlich.
Und das lässt natürlich gewisse Fragen jetzt offen hier mit, weil er muss das doch auch wissen. Also warum belästigt er jetzt hier eine Prostituierte da?
Ja, ich glaube, er ist...
Also das wird von manchen als Filmfehler halt so, oder ein bisschen als Logikfehler innerhalb der Handlung gesehen.
Ach so.
Dass das aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er ja wissen muss, dass er hier alleine ist.
Mhm.
Ja? Und dass seine Marke ihm hier überhaupt nichts bringt, mehr oder weniger. Oder eben er hält sich eben für so unantastbar, dass er einen Bandenkrieg oder einen Krieg zwischen der Polizei und den Prostituierten auslöst. Mhm. Auch schön, wie sie ihn jetzt in eine Schwulenbar anbietet. Mhm.
Es ist auch gut, dass die Dwight kennen, ne?
Ja, gut. Warum nicht, ne?
Auch gut, diese Einladung, ne? Genieß die Show.
Ja. Denn hier haben halt nur die das Sagen. Mhm. Interessante Ohrringe auch, ne?
Mhm. Mhm. Was ist da dran? Ein Hammer habe ich erkannt. Eine Waffe, glaube ich.
Rakete,
genau, ja.
Ein Stern, Blitz.
Ja. Mond.
Sonne, Mond, ja. Ja, ich glaube, das war's so im Prinzip, ja.
Ja, unten ist, glaube ich, ein Gewehr auf der anderen Seite. Ne?
Ganz ja, ich glaube, ein Maschinengewehr.
Ja, irgendwie sowas.
Und natürlich die Eisernen, oder die Malteserkreuze oder Eiserne Kreuze, je nachdem, was es sein soll.
An diesem Nieten.
An dem Halsband.
Halsband, ja. Und sie raucht halt dunkle Zigarillos, ne?
Mhm. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das sollen schon Zigaretten sein.
Ja.
Da gibt es ja auch verschiedene.
Ja, so gut, ja.
Das ist auch ein schön, diese Wurfsterne als Ohrringe.
Mhm, ja. Und es hat ein bisschen Kill Bill-Moment, ne? Also
ja, tatsächlich sind diese Schwerter auch Requisiten aus Kill Bill.
Ja, ja.
Das sind, die hingen wohl bei Tarantino in der Garage oder so.
Ja, gut, hat man halt so in der Garage, ne?
Ja, ja. Das hat man sich dann schnell geliehen.
Mhm, ja, ja, gut. So, und jetzt ist auch interessant, dass eigentlich Dwight versucht zu erklären, dass er nicht sicher ist, ob er irgendwas gemacht hat und sozusagen jetzt den Tod verdient.
Mhm. Ist halt die Frage, ob das eigentlich, ist das eigentlich, das ist eine Falle, die sie ihm stellen, ne? Die ganze Zeit schon.
Ich glaube ja.
Also wissen sie, dass er herkommt. Mhm. Das ist auch so eine Sache nochmal. Schön auch der Blitzschlag gerade.
Mhm. So, und jetzt kommt gleich Mios Einsatz, ne?
Genau.
Ist auch schön, dass Mio mit so einem Hakenkreuzwurfstern wirft, ne?
Ja, Swastika, ne?
Ja.
Ist ja ein ostasiatisches Symbol auch.
Ja, ja, richtig, richtig. Ja, aber ist das ausgedacht, sag ich mal, als Wurfstern oder?
Ja, also das wird schon eine Requisit. Nein, nein, das Swastika ist ja irgendwie Sonnensymbol.
Ja, ja, richtig. Oder, ja, ja, ne? Nur also, setzt man das als Waffe ein?
Nein, nein, das okay. Gehe ich nicht davon aus. Das wird schon. Das ist übrigens eine Idee gewesen von Del Toro, dass er da mit den Zähnen versucht, die Finger
von der
Waffe ja. zu holen. Er ist tot, er ist nur zu blöd, das zu merken, ist auch schön. Ah, hast du gerade gesehen, jetzt beim Blitzlicht hat man kurz Farben gesehen bei ihrer Kleidung.
Ja, das war richtig gut. Ja.
Das könnte ich mir jetzt vorstellen, ist zum Beispiel auch ein Moment gewesen, der nicht so in der Comic-Vorlage vorkommt, weil man das bei den Panels nicht so kurzzeitig timen kann, logischerweise, weil die ja klar. durchgehend da sind.
Er sieht wirklich aus wie ein Vollidiot mit diesem Hakenkreuz im Hintern. Er hat seine Hand eingesammelt.
Ja. Fängt hier an, irgendwie groß. Und ist jetzt auch nicht mal mehr für irgendwelche Hilfe dankbar, denn eigentlich wollte Dwight ihm ja jetzt helfen, dass er ihm den Sack nicht abdrücken. Das Hakenkreuz ist, finde ich, jetzt vielleicht ein bisschen zu hell. Ich weiß nicht, wie du das jetzt findest
in der Anstellung. Also ich frage mich halt, welche Rolle es da haben soll.
Es steckt halt in seinem Hintern.
Ja, ja.
Das genau. war übrigens auch ein Trick-Effekt, damit sie ihre Augen nicht schließt, während das Blut spritzt. Also das ist auch CG.
Okay, ja.
Ja. Und jetzt entdecken sie,
dass
Jackie Boy eben, genau, kein Gangster war, sondern eben tatsächlich ein Polizist.
Mhm. Und damit ist eigentlich sozusagen, da sieht man erstmal so, oh, das ist Kacke, ne? Weil dann hat man sich ja jetzt mit der gesamten Polizei angelegt.
Mhm. So, jetzt erfahren wir, was sie ihm hinterhergerufen hat.
Mhm.
Und wir erfahren, dass er. Wir erfahren auch den echten Namen von Jackie Boy.
Mhm.
Und wir erfahren, dass die Situation jetzt echt kippt für die Damen.
Mhm. Ja, weil damit sozusagen diese, ich sag mal, diese freie Zone oder deren. Mhm. Ja, genau, die eigenen Gesetze in Old Town. Jetzt in Gefahr geraten, weil die ja im Prinzip den Vertrag gebrochen haben.
Die Waffenruhe hat er ja gerade erzählt. Waffenruhe hat er jahrelang gehalten.
Ja. Genau, so lautet das Abkommen. Die Cops halten sich fern.
Ja, auch interessant, ne? Die Polizei kommt rein, die Mafia kommt rein und die Zuhälter werden dann reinkommen.
Mhm.
Und offenkundig scheint das ja noch gar nicht so lange her zu sein, wie wir erfahren, wenn selbst ihre Figur, so zumindest interpretiere ich das, sich daran noch erinnern kann.
Mhm.
Oder wie würdest du das sehen?
Ja, klar. Also wenn gerade auch die Jüngeren unter denen sich daran erinnern, das ist wie früher, ne?
Ja, viele der Effekte hat Rodriguez übrigens auch bei sich in seinem Privatstudio gemacht, in seinem eigenen Studio, das tatsächlich quasi gegenüber von seinem Wohnhaus liegt.
Okay, ja.
Und das war tatsächlich auch ein Fall, warum der Film von Miramax übernommen wurde, weil eben tatsächlich nur die bereit waren, das so zu akzeptieren.
Ah, dass er das mit bei sich produziert oder dreht?
Ja, genau. Okay,
ja. So.
Ja, jetzt versucht er ja noch denen zu helfen, indem er versucht, die Leiche wegzuschaffen. Schön auch, dass es für jeden Geschmack eine Prostituierte da zu geben scheint. Ne? Zorro hatten wir gerade, Cowgirl. Sie geht ja so in Richtung SM.
Jetzt, Dwight gibt nochmal ganz schnell seine Bestellung ab, was er braucht.
Genau.
Ich finde eigentlich auch ganz schön, dass Dwight und Marv doch so unterschiedlich sind. Also Marv ist ja wirklich der so richtige Haudegen und Dwight irgendwie auch, aber anders. Er ist überlegter und strategischer.
Ja, und Marv hat natürlich einfach auch die Fülle und die Kraft, dass er einfach auf rohe Gewalt setzen kann und damit oft durchkommt.
Richtig, ja genau. Und Dwight muss eher so ein bisschen, der muss sich anschleichen, der muss ein bisschen überlegter sein. Aber er ist nicht weniger skrupellos oder?
Ich würde sogar sagen skrupelloser.
Ja, ja, ja. Es ist auch schön, wie er Mio bittet, die Leiche
ein bisschen beim Verstauen zu helfen.
Ja, genau. Auch schön, man sieht Basin City Telefon, der auch wieder nochmal dran.
Telefon, Basin City, ja. Ja, Basin City. Ja, ist natürlich interessant, die Frage, mit wem telefoniert sie jetzt eigentlich? Wir erfahren ja später, dass sie die anderen ja verraten hat. Also ist das vielleicht auch schon das Telefonat, was der Verrat ist. Tja, und der Reifen könnte auch besser angeschraubt sein, ne?
Habe ich auch gedacht.
So, und das ist übrigens die Szene, die von Tarantino gedreht wurde.
Cool. Also ich finde hier diese Lichter irgendwie auch,
ja,
das sticht schon ein bisschen raus, ne?
Und zwar hat Tarantino versucht, hier eine kleine Hommage an Argento reinzubringen.
Ach, okay.
Und wenn du dich nur an Opera erinnerst, ja, da wurde ja auch durchaus mit Lichtern gearbeitet.
Das stimmt.
Und noch extremer ist es, also ich sehe da jetzt eine direkte Hommage sogar an Suspiria. Ja. Falls wir den irgendwann mal besprechen, wirst du das auch sehen.
Ja.
Ja, ist natürlich, und es passt natürlich auch gut an dieser Horror-Moment jetzt, wenn die Leiche vermeintlich mit ihm redet, aber wir erfahren ja gleich, dass er sich das nur einbildet.
Ja. Ich finde, hier ist auch so ein bisschen so ein Moment wie Joker, ne? Wie der Joker bei
Batman.
Oder? Was? Diesen Wahnsinn, den er spielt.
Findest du?
Ja, so mit der Stimme.
Der Joker ist ja, finde ich, deutlich extrovertierter in dem immer, was er macht.
Ja, natürlich, das ist richtig, ja. Und was hier natürlich auch auffällig ist, wie sich seine Stimme verändert, wenn der Kopf rauf und runter geht.
Ja, wir sehen, wir sind kurz vorm Treibstoff aus.
Ja, das stimmt.
Ja.
Sag mal, wo wir jetzt gerade in der...
Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen.
Richtig, ja. In der Mitte des Films ungefähr sind, ja. In der Quentin Tarantino Szene. Sag doch mal, wie sind denn so Preise da bei dem Film?
Ja, da gibt's doch einiges. Fangen wir mal an mit den Empire Awards. Da gab es eine Nominierung für den besten Thriller. Da gewann Kiss Kiss Bang Bang und bester Film. Da gewann King Kong. Dann hatten wir die MTV Movie Awards. Da hat Jessica Alba einen Preis gewonnen für die Sexiest Performance. Mhm. Und er war nominiert auch als bester Film. Da hat die Hochzeitscrasher gewonnen. Mhm. Rosario Dawson und Clive Owen waren nominiert für den besten Filmkuss. Da haben Jake Gyllenhaal und Heath Ledger für Brokeback Mountain gewonnen. Dann haben wir die Austin Film Critics Association. Da war, was ich ganz interessant finde, als Best Animated Film ausgezeichnet. Also als bester Animation. Aha,
okay.
Und Robert Rodriguez hat einen Preis bekommen und er war auch beim besten Film auf Platz 3. Da hat L.A. Crash dann den ersten Preis gemacht. Dann die Satellite Awards war Mickey Rourke nominiert als bester Nebendarsteller. Da hat Danny Huston für Der ewige Gärtner gewonnen. Bester Score hat Königreich der Himmel gewonnen. Beste Cinematography, also beste Kamera, hat Der ewige Gärtner gewonnen. Beste visuelle Effekte hat Star Wars Episode 3 gewonnen. Besten Schnitt hat Brokeback Mountain gewonnen. Bester Ton, Tonschnitt und Mischung hat Star Wars Episode 3 gewonnen. Bestes Produktionsdesign hat Good Night and Good Luck gewonnen. Und im DVD-Bereich gab es auch noch mal 2 Nominierungen, was da verfolgt, dass er 9-mal nominiert war, ohne was zu gewinnen bei den Satellite Awards. Bei den Filmfestspielen in Cannes gab es den technischen Grand Prix für Robert Rodriguez für das Zitat Visual Shaping, auch wieder für den Stil. Und der war auch nominiert für die Goldene Palme, da hat aber Das Kind gewonnen. So, und einmal kurz, jetzt sind wir natürlich in so einer Art La Brea Tar Pits, die man ja aus L.A. kennt, was ja das Vorbild sein dürfte für das, was wir jetzt haben. So, und dann haben wir noch die Saturn Awards, also die Genre-Filmpreise. Da wurde er ausgezeichnet als bester Action-Adventure-Thriller-Film. Mickey Rourke wurde bester Nebendarsteller. Und die DVD-Veröffentlichung war auch damals als beste Special Edition ausgezeichnet worden. Jessica Alba war auch wieder als Nebendarstellerin nominiert, hat Summer Glore gewonnen für Serenity. Und das Make-up war nominiert, da hat das von die Chroniken von Narnia, der König von Narnia, gewonnen.
Okay, ja.
Ja, und da haben wir auch schon den Auftritt von Michael Clarke Duncan.
Das muss ich vielleicht, also erstmal vielen Dank für die vielfältigen
Filme. Bei Oscars übrigens logischerweise nichts dann und
Golden Globes. Ja. Was mir halt auch auffällt, jetzt wo hier Clarke Duncan auftaucht, dass, ich meine, man muss ja sagen, diese Figur kommt 50 Minuten vor Schluss, ne? Und ich muss sagen, dass ich auch cool finde bei Sin City, dass so viele starke Figuren verteilt über den Film auftauchen. Und das hatten wir, glaube ich, bei Pulp Fiction haben wir das ja auch ähnlich, ne? Also da ist es nochmal ein bisschen stärker, aber da haben wir ja auch viele Episoden mit unterschiedlichen starken Figuren. Das ist hier ja ein bisschen ähnlich.
Ja, ja klar, das ist schon ein Best-of, die Besetzung, muss man schon so sagen, ne? Saint Yolanda Tarpitz stand da, glaube ich, gerade im Hintergrund.
Okay, ja. Diese Dialoge sind auch gut, ne? Ist besser als irgendwelche Kirchen hochzujagen.
Ja, wir haben ja, das passt ja durchaus auch in das, was wir erfahren haben, ne, dass eben der Kardinal ermordet wurde und auch schon vorher Sicherheitsvorkehrungen da waren. Mhm.
Das ist natürlich auch irgendwie irgendwo witzig, dass er durch den Kopf durchschießt.
Ja, also weiß ich jetzt nicht, ob ich das witzig im engeren Sinne bezeichnen würde, aber ich verstehe, was du meinst.
Genau, also ich würde sagen, witzig in dem Sinne ist natürlich, dass die Gewalt, die hier dargestellt wird, nicht so ernst zu nehmen ist. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich damit sagen wollte.
Weil sie überzogen wurde.
Genau, sie völlig überzogen, ja.
Und eben auch durch den Stil eben auch nochmal gebrochen wird. Mhm.
So, jetzt nochmal, wo sind wir jetzt nochmal drin? Das ist so eine Pechgrube, oder?
Ja, Tarpitz, also so eine natürliche Teergrube soll das sein. Aha. Das trifft es auch einigermaßen gut, so vom Aussehen her.
Ja.
Die sind
sehr eklig.
Das ist ja, das ist auch wieder Scherenschnitt.
Passt aber auch hier sehr gut, ne? Und zwar, da muss man jetzt auch sagen, das wird jetzt hier nicht eingesetzt, um eine gewaltige Szene zu entschärfen, sondern eigentlich, um etwas zu zeigen,
was in der Dunkelheit stattfindet.
Ja, richtig, und was man ja auch sonst, wie willst du es sonst darstellen? Deswegen, es passt doch gut. Hm. Und man muss natürlich auch sagen, hier die Haare, die sehen natürlich nicht nach Teer, als würden die in Teer schwimmen. Und auch hier
ja, die sind halt im Wasser.
Ja, ja, richtig, das ist so.
Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob dieser Teer dann auch wirklich so, so dicht ist, wie der Teer, den man aus dem Dingens kennt, ne?
Ja.
Aus dem Straßenbau. Nee, klar. Also das. Ja.
So, jetzt haben wir festgestellt, dass die,
dass es in Old Town einen Spion gibt.
Genau, richtig, ja. Und wir haben jetzt gerade jetzt gesehen, dass Mio das war, die Dwight rausgeholt hat. Ne?
Falls man das nicht schon vorher an den Silhouetten erkennen konnte.
Genau, ja. Jetzt haben wir wieder auch so diese Kordeln, die wir auch schon von Nancy kennen.
Die Seile, ja. Und von Mafia auch.
Genau, ja.
Es werden oft Leute gefesselt.
Richtig, ja. Und auch wieder schön hinten der Mond, ne? Der Vollmond.
Das sind übrigens hauptsächlich so 50er-Jahre-Modelle, die Autos sind. Mhm. Im Wesentlichen.
Mhm. Ja. Man könnte eigentlich hier mal gegenüberstellen, in diesem Film fällt mir gerade auf, ein Bodycount zusammen mit den Anzahl der Zigaretten, die geraucht werden. Da kann
Bodycount war, glaube ich, 41.
Ja.
Wenn ich so,
das ich könnte ja gelesen, fast ja. Genauso mit den Zigaretten hinkommen, ne?
Hm. Auch schön, wie der Kopf da durch die Gegend fliegt. Mhm.
Und der Kopf wird hier fast wie so ein Baseball.
Oh, und jetzt sehen wir mal, was dieser Swastika-Wurfstern wirklich kann.
Ne? Ja. So, Mio wird eine Granate geworfen.
Die sie scheinbar einfach nur zurückschleudert, anstatt sie zu zerfetzen.
Ja. Und wer war das jetzt nochmal, der hier gerade durch die Kanalisation verschwindet? Auch irgendwie so ein Handlanger.
Hat der überhaupt einen?
Nee, ich weiß gar nicht.
Das ist ja nicht so ein wichtiger. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt den richtigen Namen hat.
Nee, weiß ich auch nicht. Und auch irgendwie interessant, dass die da so eine riesige Kanalisation haben. Die waren ja eigentlich außerhalb der Stadt, ne?
Ja, auf der Landstraße. Ja,
richtig. Und da ist so eine riesige, große Kanalisation. Also großräumig, ne?
Vielleicht sind wir in der Nähe vom Klärwerk.
Ah ja, vielleicht, ja.
Weil wir sind ja auch in der Nähe dieser Teergruben gewesen.
Ja, gut, ja.
Hm. Das könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie alles so in der Nähe ist.
Ja.
da jetzt erfahren wir, dass er hier offenkundig so eine Art Explosionsfetisch hat.
Und man merkt ja auch, wie was für Tötungsfetischismus da eigentlich oft.
Also oder ihn eben, ja mit seinem Buschmesser töten.
Richtig. Und zum Beispiel Mio ja auch so eine ist, die mit den Samurai-Schwertern ja und diesem Wurfstern tötet.
Genau, und Bogen ja auch.
Bogen, stimmt, ja. Und wir haben doch vorhin noch von
der Frage mit dem Handy,
genau, musste ich auch gerade denken, aber wir sehen auch, das ist wirklich ein Handy, es ist kein Smartphone, es ist ein Handy mit Ausziehantenne, nehme ich mal an.
Genau. Was er da eigentlich genau macht, ist auch nicht so ganz klar, ne?
So, und jetzt, wir haben da vorhin noch mal drüber gerätselt, was das mit diesem mit dem Wurfstern und dem Hakenkreuz auf sich hat.
Ja, ja, jetzt haben wir jetzt, also vorhin hatten wir die Swastika,
genau,
und jetzt haben wir richtig. Quasi das NS-Symbol Hakenkreuz.
Genau, richtig. Also wir haben hier so eine Art Nazi, würde ich jetzt mal sagen, ne? Das ist einfach ein Nazi.
Zumindest hat er nichts dagegen, sich als Neonazi bezeichnen zu lassen, schätze ich mal, wenn er so rumläuft. So, jetzt erfahren wir auch, wer die Verräterin ist.
Genau, ja. Ja, also Becky versucht sich jetzt zu erklären, hat nach wie vor die blauen Augen, ne? Das muss man ja sagen. Sie sagt irgendwie, sie haben ihre Mom mit hineingezogen und sie musste es tun, sie hatte keine andere Wahl.
Ja, jetzt erfahren wir, dass sie nicht, dass das Argument mit ihrer Mutter wohl doch nur vorgeschoben war.
Ja, das ist natürlich jetzt auch.
Ja, kleiner Callback zum Thema Kannibalismus. Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, er heißt ja sogar Stuka. Ne? Also wie.
Ach so, wie die Stuka.
Ja, genau. Das ist übrigens ein mongolischer Bogen, den sie hat.
Okay.
Wurde explizit darauf hingewiesen irgendwo.
Das ist doch jetzt irgendwo, das ist jetzt doch
Comedy. Ja, das, Comedy hat, das ist jetzt, ne? Schon, ja, das ist Slapstick, ja.
Ich muss sagen, hier Duncans Rolle,
ja.
Manute, hat so ein bisschen was von Beißer oder so, von einem Bond-Bösewicht, ne? Weißt du, so ein bisschen.
Von einem, wobei Beißer ist ja dann eher ein Handlanger und nicht der Bösewicht dann des Films, ne?
Richtig, ja. Ja, das ist, das war
gar nicht. Aber ja, du hast recht, es hat schon was von einem Bond-Bösewicht.
So. Ja, weil der halt mit nicht so, beiden. Der ist nicht flink, der ist nicht, weiß ich nicht, der ist eher so massiv.
Ja, das war er wirklich, Michael Clark Duncan. Ja, und hat ja auch sowas Militärisches, ne?
Ja.
Dieser Mütze.
Und auch vor allem dieser, ich sag mal, er hat keine Augenklappe, sondern er hat eben dieses, auch kein Glasauge, sondern diesen,
dieses künstliche Auge.
Genau, dieses Golden.
Auch schön, hast du gesehen,
dass er noch redet,
schon,
ne?
Bevor er zu sprechen angefangen hat, hat er aber auch schon die Augen bewegt.
Ja.
Auch schön, wie das, wie da sich jetzt irgendwas in dem Auge reflektiert.
Das macht es irgendwie die ganze Zeit schon, dass da immer so ein, dieser eine.
Ja, aber jetzt wird es
halt besonders
hervorgehoben.
Ja, genau. Ja.
Das ist auch eine schöne Frage. Können Sie mir erklären, warum wir sie nicht einfach ein Stück schießen sollten?
Mhm.
Ja, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Mhm. Und jetzt erfahren wir, dass sie offenkundig den Typen auch noch vorher seines Sprengstoffs beraubt haben. So, und das mit dem roten Himmel ist nicht direkt aus dem Comic, sondern ist wohl aus einem Cover für eine der Neuauflagen. Ja. Also von Sin City übernommen worden.
Ja.
Aber ist eben nicht direkt innerhalb der Story, sondern ist eben nur ein Cover-Artwork gewesen.
Also wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit immer schon eigentlich auch die Arbeit, also jetzt visuell gelobt. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich denke gerade auch bei HD, in der Blu-ray oder in dem Stream sieht man das auch, dass manchmal doch der Greenscreen etwas auffällt.
Mhm.
Oder?
Gibt's da, ja.
Also
ja,
manchmal sieht man es. Es ist so, also was ich damit sagen will, das soll den Film jetzt nicht mindern, aber dass ich nach wie vor, also ich meine, der ist von 2005, der Film, aber dass ich echte Sets nochmal absetzen. Also man sieht, ja, man sieht es. Also gerade in der Zeit sehr gut. Also hier zum Beispiel, ich finde, das wirkt zu ausgeschnitten.
Hm. Ja, also ich finde jetzt aber nicht, dass man jetzt die vier Einzelsets definitiv so stark.
Nein. Die brechen nicht schon raus, das ist schon richtig.
Also es ist schon weitestgehend gut gemacht.
Ja, das schon. Aber trotzdem muss ich sagen, fällt es nach wie vor noch auf, dass halt.
Aber jedes Mal?
Nee, aber manchmal denke ich mir so.
Ja, okay, na? Das meine ich jetzt.
Und jetzt, kurz nur für die Einordnung, ne, jetzt sozusagen zum Finale hin haben wir Bruce Willis wieder dabei.
Genau, von dem wir ja dachten, er wäre tot, was er ja selber auch dachte.
Ja. Markus, ich bin ja kein Mediziner, ne, aber ich würde jetzt schon mal sagen, also es sind ein paar viele Tropfe, ne, also Tröpfe.
Ja gut, die Frage ist halt, was er da alles kriegt. Ne?
Ja.
Also
ja gut, es ist heute würde man das über diese Infusionsmaschinen machen und da gibt's ja auch gerade intensiv ganz viele.
Was kann er realistisch bekommen? Eine Bluttransfusion?
Ja.
Schmerzmittel?
Ja, stimmt. Ja,
Antibiotika?
Ja.
Aber normalerweise würdest du das nicht alles auf einmal kriegen.
Wahrscheinlich
das ist
nicht.
Halt, das würdest du abwechseln. Also vielleicht es macht ja auch keinen Sinn. Wenn du Bluttransfusion kriegst, kannst du ja nicht gleichzeitig noch was anderes rein intravenös kriegen. Das passt ja nicht. Vom Verhältnis her dann nicht.
Ja. Aber hier, ich meine, das macht es natürlich auch spannend. Ist gut, dass er die Metapher benutzt, jetzt hier den Bruce Willis hier, also den Fadigen mit Blei voll zu pumpen, während eigentlich sein Körper gerade nur am Leben gehalten wird durch diese ganzen Infusionen, die er da um sein Bett rumstehen hat.
Ja, es ist natürlich auch interessant, dass er ist ja Politiker, ne? Dass er da so damit rumspielt, dass er sagen könnte, ich könnte dich da erschießen. Ne?
Mhm. Ja, er sagt ihm auch, wofür er verurteilt werden wird, ne?
Genau.
Als das ist Vergewaltiger der kleinen Höre.
Genau, also das, was sein Sohn ja eigentlich vorhatte,
das ist natürlich nochmal perfide. Ne?
Ja. Genau. Ja, das ist das Schlimme, es ist ja noch nicht mal passiert, ne? Das ist ja das Schlimme. Er muss ja sogar noch ein Verbrechen auf sich nehmen, was nicht mal begangen wurde.
Mhm. Und es ist auch interessant, dass Nancy zu ihm hinkommt, ne, zu Hardigan. Wir sind in einem Krankenhaus noch, ne?
Muss es ja sein, ja. Kann es sein, dass er noch mehr Infusionen jetzt hat? Ja, und was vor allen Dingen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, was daran ja nochmal perfider ist, der Senator bezahlt ja sogar noch Operationen, um Hardigan gesünder zu machen, als er am Anfang war, damit er die Strafe noch länger ertragen muss. Und darüber haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen und das wird ja im Film auch nicht gezeigt. Aber du musst dir ja mal überlegen, was das eigentlich heißt, ne? Wenn man überlegt, als Ex-Cop wegen Kindesmissbrauches in den Knast zu gehen. Kannst du ja vorstellen, was dann da passieren könnte.
Ja.
Eben alles, ne? Also neben allem, dass er ja quasi sein ganzes bürgerliches Leben aufgeben wird jetzt. Und wir erfahren ja auch, dass sich seine Frau von ihm trennt und alles.
So, wieder eine Folterszene, also mal wieder eine Folterszene.
Ja, zur Abwechslung. Ja, und Frank Miller war anfangs überhaupt nicht überzeugt davon, dass Bruce Willis da mitspielen wird. Das konnte er sich nicht vorstellen, dass jemand von der Größe in dem Film mitspielen wird. Und war dann ganz überrascht, dass der zugesagt hat. Und dann während der Dreharbeiten gab es dann, saßen er und Rodriguez wohl da an diesem Barset. Ne? Und dann kam Bruce Willis zu denen zu und meinte, wir müssen über das Drehbuch reden. Und Frank Miller hatte schon richtig Muffensausen wohl. Und dann meinte er, das sind so viele gute Stellen in dem Comic, die könnt ihr nicht alle rausnehmen, die müsst ihr wieder einfügen ins Drehbuch. Also, ne, Bruce Willis hatte offensichtlich auch das Comic dann entsprechend gelesen, zumindest seine Geschichte. Die heißt nämlich That Yellow Bastard.
Ja, und den werden wir jetzt ja gleich noch, oder? Wir sehen ihn noch, oder?
Ja, dauert aber noch einen Moment. Ja. Jetzt kommt er ja erstmal in den Knast, Hartigan.
Ja.
So, und das ist übrigens das dritte Set, was gebaut wurde für den Film.
Ja,
Zelle.
Ist super. Also, ne, es ist wirklich eine ganz andere Art von Verlies.
Ja, also ich sag mal so, wenn man weiß natürlich, wo es herkommt visuell, ne?
Also das ist
Schweigen der Lämmer, ne?
Ach so, ja, das meinst du, ja.
Das passt auch gut, weil wenn man bedenkt, dass 91, 92 so die ersten Sin City-Geschichten gezeichnet wurden von Frank Miller, dann würde das auch gut passen, dass das so eine frische visuelle Referenz damals war.
Also scheinbar war Hartigan wirklich 8 Jahre da in diesem Käfig, ne?
Wahrscheinlich eben deswegen, ne? Damit er nicht von den anderen Insassen umgebracht wird. Damit er auch die ganzen 8 Jahre möglichst erleben soll.
Ja.
Aber ist eigentlich an sich auch nicht uninteressant, ne? Wenn du bedenkst, dass er für 8 Jahre für Kindesmissbrauch bekommen hat in den USA.
Ja.
Wenn vor einem offenkundig ja korrupten Justizsystem.
Ja, ja.
Es klingt jetzt eher nach einer kleinen Strafe, wenn man ehrlich ist. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie da den Angriff auf den Sohn vom Senator da überhaupt mitverhandeln. Das sieht natürlich auch stark aus, wenn diese Zelle da scheinbar ins Unendliche hochgeht.
Über so, also da ist gar kein Boden, ne? Die hängt irgendwie in so einer Luft, ne?
Ja, das auch. Und auch es scheint ja gar keine Decke zu haben. Jetzt sehen wir ihn das erste Mal.
Wir haben auch nicht mitgekriegt, wie er da reingekommen ist, ne? Sondern er ist einfach da. Nee.
Ob er überhaupt echt ist, ist ja auch nochmal so eine Frage.
Ja.
Das ist natürlich auch heftig. Gab übrigens noch einen anderen Kandidaten für diese Rolle, Hartigan.
Ja.
Nämlich Michael Douglas.
Ja. Okay, ich finde da muss man mal sagen, Bruce Willis ist schon echt ein starker Schauspieler, ne? Wenn man überlegt,
Sagen wir es mal so, für solche Rollen ja, aber also in Charakterdrama, weiß ich nicht.
Nein, also natürlich nicht. Aber da muss man sagen, was diese ich sag mal, brutaleren Rollen auch angeht, da hat er eine sehr große Bandbreite.
Also so Hardboiled-Detective-Rollen.
Ja, ja, genau, richtig. Ich finde, da hat er schon eine breite Bandbreite.
Ja, ja, das sieht jetzt auch wieder sehr aus wie eine Zeichnung, muss man sagen.
Aber auch schön. Also
im guten, ja, ja, im guten Sinne. Ja, 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 ja. Sieht eben wirklich aus, wie als ob das jetzt ein bewegendes Panel gewesen wäre. Und für den Senator gab es übrigens auch noch mal zwei andere Kandidaten, die nochmal deutlich den Cast in die Höhe gehoben hätten, nämlich Christopher Walken und Willem Dafoe. Und für die Rolle gab es tatsächlich auch mal Überlegungen, Leonardo DiCaprio anzufragen.
Statt Michael Madsen?
Nee, statt für den Yellow Bastard.
Ach so, ja. Aber ist das nicht jetzt irgendwie komisch, dass Bob, also gespielt von Michael Madsen, ihn abholt?
Ja gut, er weiß ja, dass er das Mädchen nicht vergewaltigt hat.
Er war ja dabei. Ja, ja, stimmt, ja.
Also er gehört ja zur Verschwörung tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Also es ist eher komisch, dass sich Hardigan abholen lässt von ihm. Würde ich dann eher sagen.
Ja.
Und das Auto ist tatsächlich das Einzige, was sie so richtig verändert haben wohl. Weil das Auto, was der eigentlich gefahren hätte in dem Comic, das hätte so für 4 Tage Dreharbeiten $230.000 gekostet. Und das hätte das Budget gesprengt.
Ja. Ich finde, sowas ist auch vertretbar. Ne? Das diskutieren wir ja immer wieder. Oder dass wir sagen, dass wir Filme immer auch als eigenständige Werke sehen.
Ja, natürlich, für die filmische Umsetzung, sage ich mal, brauchst du schon nochmal einen Unterschied. Aber ich sag mal, das ist ja was Produktionstechnisches, was jetzt nichts Medientechnisches wäre. Also das ist ja eine Sache, die jetzt ja nur am Geld gescheitert ist und nicht an Darsteller weisen.
Ja, genau.
Das ist ja nochmal was anderes.
Das stimmt.
Katie's Club. Sehen wir wieder.
Und das ist so ein bisschen so ganz klassischer Hinweis. Also er hat den einzigen Hinweis, den er hat, und er verfolgt.
Ganz klassische Detective Story.
Genau, genau, ja, richtig. Ja, sagt er jetzt ja auch, ne?
Ja. So, und hier sehen wir, Brittany Murphy trägt eine Flasche Chango Bier. Das ist so eine Fake-Marke, die Robert Rodriguez, ähnlich wie Tarantino mit seinen Red Apple Zigaretten, immer wieder einbaut. Also das taucht auch in Desperado oder From Dusk Till Dawn auf zum Beispiel.
Und jetzt haben wir ja richtig viel Farbe auch, ne?
Ja, aber die hatten wir immer schon in der Bar.
Ach, stimmt, okay, ja, ja.
Nancys Rolle wurde ein bisschen zurückgefahren tatsächlich. Also die hat im Comic wohl Nacktszenen. Und Jessica Alba war das aber nicht bewusst, als sie das unterschrieben hat. Und hat dann im Nachhinein gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Und dann haben Robert Rodriguez und Frank Miller sich darauf verständigt, dass das auch nicht nötig war. Hier sehen wir Marv auch nochmal.
Stimmt, ja, ja, ja.
Dass das auch nicht nötig war oder auch nicht nötig wäre für die Story, und haben dann gesagt, okay, musst du nicht machen.
Also würde ich jetzt auch sagen. Also ich finde, das ist nicht notwendig. Und diese Bar ist ja quasi der Schmelztiegel für alle Figuren.
Genau,
ne?
Hier kreuzen sich ja, also man könnte ja durchaus sagen, wir sind jetzt innerhalb der Szene von vorhin, ne? Wo sich alle drei Hauptgeschichten kreuzen. Wo Dwight da irgendwo in der Ecke ist und Marv beobachtet, Marv hat sie ja beobachtet und holt sich dann, wird gleich von diesen Typen rausgeholt. Das kann man sich durchaus überlegen, ob das nicht ist. Und da haben wir Marv auch noch mal gesehen.
Ja.
Ja, und da haben wir den Yellow Bastard noch im Hintergrund sitzen.
Ja, er sagt, Hardigan sagt jetzt, dass er ohne die Briefe hätte sich wahrscheinlich umgebracht im Knast.
Ja. Und er ist weg. Mhm. Der Yellow Bastard. Ja, außer ihr bringt keiner diesen Kübel zum Fahren. Und das haben wir ja später tatsächlich auch. Ne? Wenn der Yellow Bastard das Ding irgendwo am Straßenrand stehen lässt, weil er es nicht mehr weiterfahren kann.
Mhm. Nancy erzählt ihm jetzt, dass sie mit der Knarre schon mal auf dem Schießplatz war. Also irgendwie, genau, man merkt richtig, dass Nancy einfach, die ist noch unbescholten, ne? Also die muss zum Schießen auf dem Schießplatz gehen, während wir alle anderen Personen in dem Film ja
genug Übung so bekommen.
Ja, genau, richtig.
Ja, ja gut. Jessica Alba hat sich übrigens auch auf die Relle vorbereitet, indem sie ein paar Stripclubs aufgesucht hat.
Ja, okay, ja.
Aber das hat ihr nicht viel gebracht, meinte sie, weil die meisten Stripperinnen wohl nur darauf aus seien, Trinkgeld zu bekommen.
Okay, ja. So, diese gelbe Figur. Hast du eine genauere Erklärung, wer die sein soll?
Das ist der Sohn, ne?
Der immer.
Vom Senator.
Genau, der versteckt wird, ne?
Ja, ja, genau.
Ja.
Das ist ja den er vorhin eben umgeschossen hat.
Mhm.
Am Anfang des Films. Ne? Und dieses Aussehen kommt ja, weil sie ihn versucht haben, seinen Penis wiederzugeben. Oder die Fähigkeiten wiederherzustellen. Und daraufhin sind das ja quasi die Nebenwirkungen dieser Experimente gewesen.
Okay, ja, deswegen. Ja,
das erklärt er ja später.
Ja, stimmt, ja, so war das.
Und die Figur wird dann auch von Nick Stahl gespielt, wie am Anfang des Films.
Mhm.
Da hatte man ursprünglich überlegt, die Rolle aufzuteilen in zwei verschiedene Schauspieler. So wie bei Nancy ja auch.
Mhm.
Aber da hat man sich dann entgegen entschieden, weil wahrscheinlich dann einfach doch so viel Make-up dabei war, dass es egal war.
Okay, ja. The Creep.
Ja. Mimi's Motel.
Auch, also so Motels sind ja quasi für einen Schauspieler wie Bruce Willis mit seinen Rollen auch nichts Ungewöhnliches, ne?
Mhm, auf jeden Fall. Schön auch, wie er die Waffe verdeckt jetzt mit seinem Mantel.
Mhm.
Und da haben wir jetzt, das ist jetzt ja keine richtige, aber es ist ja auch so eine Pseudo-Scherenschnitt-Szene.
Mhm. Mhm.
Und gleichzeitig haben wir ja auch eine schöne, schöne klassische Gruselgeschichte hier mit dem Typen, der auf der Rückbank die ganze Zeit lauert.
Mhm.
Also urbane Legende oder wie man es auch mal nennen will.
Mhm. Das ist auch eine schöne Metapher, ne? Der ein Gehirn mit einer Rohrzange reparieren soll.
Wie ein Gelähmter, der genau. Ein Gehirn mit einer
Rohrzange reparieren soll. Ja, genau, wie ein Gelähmter. Also das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so herausgestellt. Der Film strotzt ja auch von so, ich sag mal, von Sprüchen einfach, ne?
Ja, also wie das Comic halt wahrscheinlich auch, schätze ich mal. Ja, und jetzt erfahren wir, dass Nancy in Hardigan mehr als nur einen väterlichen Freund sieht, offensichtlich. Hm. Oder zumindest glaubt, dass sie das tut, sagen wir es mal so.
Ja.
Während Hardigan das aus wahrscheinlich mehreren Gründen sogar für falsch hält.
Mhm. Er wehrt sich dagegen.
Mhm.
Also zunächst.
Ja. Aber es passiert ja auch nicht mehr.
Hardigan bricht das aber ab, steht auf. Mhm.
Genau, er sagt es ja selber, ne? Das ist falsch. Und er sieht sie noch als Kind, also er sieht sie wahrscheinlich immer noch mit 11 Jahren. Mhm. Ja, und der Film hat übrigens auch gewisse Auswirkungen auf die Karriere von Robert Rodriguez gehabt, die gar nicht mal so positiv waren, weil er wollte nämlich Frank Miller ja als Co-Regisseur für diesen Film und hat das auch so durchgesetzt. Mhm. Das Problem war aber, dass die Director's Guild das nicht erlaubt hat. Also musste er, damit das so durchgezogen werden kann, austreten aus der Director's Guild.
Ach so, aber dann kann man ja sagen, dass das Projekt ihm wichtiger war.
Wichtiger?
Mitglied in der Director's Guild zu sein, ne?
Und das wiederum hat nämlich dafür gesorgt, dass er nicht Regisseur bei John Carter werden konnte, wo er nämlich eigentlich schon unterschrieben hatte, aber dadurch, dass er eben aus der Gewerkschaft ausgetreten war, wurde dieser Vertrag hinfällig mit Paramount.
Ach du liebe Zeit. Okay, ja.
Also er hat sogar das nächste Projekt dadurch verloren.
Wir haben, Zeit war ja immer wieder ein Thema. Wir haben jetzt so ein Mobiliar auf dem,
so ein Nierentisch?
Ja, ja, so 70er Jahre, genau.
50er
sogar, ja.
Also passend zu den Autos. Mhm. Nun, jetzt erfahren wir, dass er offenkundig genauso weitergemacht hat, nachdem man ihn, wiederhergestellt ist nicht ganz der passende Begriff, aber nachdem man ihn wieder funktionsfähig hat werden lassen, sagen wir es mal so. Ja, die 19-Jährige ist ein bisschen alt für seinen Geschmack. Mhm. Das ist natürlich auch eine schöne Art, ihn hier da auf diesem Tisch stehen zu lassen, dass er quasi dann irgendwann aus Erschöpfung sich selber hängen wird.
Aber er soll sozusagen die Chance haben, mitzukriegen, wie er Nancy was antut.
Ja, ja, klar. Den Bösewicht-Monolog, den muss er sich natürlich noch anhören.
Stimmt,
wie jeder
hält. Ja, okay. Jetzt hat er den Tisch weggestoßen.
Genau. Ist eigentlich ziemlich spartanisch eingerichtet, das Motelzimmer, wenn du mal so überlegst. Mhm. Für die Größe. Mhm. Da stand ja eigentlich nur der Tisch und das Sofa drin. Ja, und jetzt Hardigan entflieht dem Tod nochmal, nachdem er das ja schon ganz am Anfang gemacht hat. Da hat man auch schön die Schusswunde gesehen.
Also ja, stimmt, die sieht
die
man
Schussnarbe.
Gut,
ja. Jetzt versucht er sich hier ranzuhangeln. Mhm. Ja. Gut, das ist natürlich auch wahrscheinlich eher Science-Fiction als echt. Aber
dass er da so einen Glassplitter mit den Füßen greifen konnte, ne?
Gut, das, genau. Und das Auto sieht jetzt auch nicht unbedingt nach 50ern aus.
Nee, und es ist auch ein Ferrari, ne?
Es sieht zumindest sehr nach einem Ferrari aus.
Ja, ne? Ich meine, da habe ich das Pferd gesehen vorne.
Das ist natürlich auch schön, wie diese Typen, wie der eine Typ vielmehr da die ganze Zeit so hochgestochen daherquatscht. Ja. Mich beschleicht Verwirrung, die die Grenze zum Besorgnis stürmt. Das ist natürlich auch ein super Satz.
Ja, und er hat recht damit.
Ja gut, das hätte wohl jeder, wenn jemand, der eigentlich aufgehängt irgendwo hängen sollte, nicht mehr da hängt. Ne? So, jetzt sind wir wieder Basin City, aber diesmal ist das Schild nicht beschädigt. Mhm. Ja, und wir haben im Prinzip jetzt so eine, da ist das, was ich vorhin erwähnt hatte, ne? Keiner kann den Kübel außer mir fahren. Mhm. Mhm. Im Prinzip haben wir jetzt so eine Art Parallelisierung zur Marv-Geschichte. Ne? Es geht ja wieder auf diese Farm. Ja. Er schleicht sich an, hat eine Übermacht der Polizei auf sich. Das, was Marv am Ende der Geschichte macht, hat er ja schon jetzt am Anfang gemacht, nämlich Schuld für Verbrechen, die er nicht begangen hat, auf sich genommen. Also es ist
genau, er schleicht sich jetzt hier auch an, also parkt den Wagen ähnlich. Irgendwo ein bisschen abseits.
Ja. Und jetzt kommt seine Herzkrankheit wieder zum Vorschein. Im schlechtestmöglichen Moment. Gut, oder vielleicht ist es sogar noch was anderes.
Hustet Blut.
Er muss sowieso nicht lange überleben. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen was von Videospieloptik. Ne? Auch mit diesem Gang.
Hinten ran schlägt. Auch komisch, dass dieser Wachmann quasi zum Haus guckt, ne? Also es war ein Polizist.
Da haben wir wieder Kevin, der in der Bibel offenkundig liest. Und wo sie bei Elijah Wood wohl auch ein bisschen was vom Aussehen verändert haben. Damit der noch ein bisschen unheimlicher aussieht.
So, wieder eine Folterszene, Nancy wird gepeitscht.
Genau. Die war wohl auch mal länger und extremer und wurde dann geschnitten von Rodriguez, weil es dann doch irgendwann unnötig lange wurde.
Und er braucht das, ne? Er braucht ja den Schrei von ihr.
Genau. Er braucht die Angst und den Schmerz von ihr und den Schrei, ja. Da haben wir es ja jetzt auch, die Erklärung. Rodriguez hatte übrigens auch schon in den 90ern so eine Idee, dieses Comic zu verfilmen. Ne? Wie gesagt, ist ja aus den frühen 90ern. Und das war offenkundig schon, 10 Jahre ist er damit ja scheinbar schwanger gegangen, ehe es dann geklappt hat. Finde ich auch ganz interessant. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass Frank Miller wiederum der Ansicht war, dass er mit Sin City einen Comic geschaffen hat, den man gar nicht verfilmen könne.
Das sind immer die besten Aussagen. Das gibt es ja auch für Romanverfilmungen, ne? Wenn Leute es schaffen, Romane zu verfilmen, die als unverfilmbar galten.
Ja, das ist aber sowieso immer, finde ich, ein komischer Begriff. Also jetzt bei dem Comic kann ich es noch eher nachvollziehen, weil der ja auch eine gewisse visuelle Vorgabe gibt.
Ja.
Während hingegen Romane ja keine visuellen Vorgaben geben, wie man es umsetzen kann.
Ja.
Und ich meine, sind wir ehrlich, Anfang der 90er wäre das wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres möglich gewesen, das so zu machen.
Das kann sein. Ja, manchmal braucht es ja auch die richtige Zeit für einen Film. Und hören wir das nicht jetzt schon das zweite Mal? Du kriegst nicht mal deine Kanone hoch?
Ja, ich glaube, am Anfang hat das Bob auch gesagt, ja. Irgendwie sowas in der Art zumindest.
Ja. Und jetzt kämpft Hardigan nochmal mit der Kraft. Er muss ja das zweite
Mal
retten.
Mit der letzten Kraft.
Ja.
Genau. Also er muss im Prinzip das beenden, was er angefangen hat.
So, aber ich glaube, jetzt ist es Nancy. Ja, die kommt jetzt an die Waffe ran, ne?
Nee. Er macht es. Er sticht ihn.
Ja.
Also der Junge wird halt Opfer seines eigenen Verbrechermonologs.
Ja, aber das ist ja oft so, ne? Die reden zu lange, aber das muss ja auch irgendwie.
Tja. Gut, dass das jetzt in der Schärfe nicht ganz so
umgestellt war. Ja, das muss sein, das ist schon ein bisschen eklig, ja. Und jetzt auch.
Gut, das ist jetzt eigentlich auch nicht weniger eklig, aber es wird halt dadurch, dass es so gelb ist.
Ja.
Wobei an sich, das Gelbe finde ich ist nicht uneklig, weil das hat sowas von Galle, finde ich.
Ja, genau, ja, so schleimigen, muffigen
Ich meine, das wird ja auch erwähnt, dass er stinkt.
Ja. Ja, und man kann es sich halt auch vorstellen, richtig, ne?
Ja, und wie gesagt, es gibt im Gegensatz jetzt zu grün zum Beispiel oder zu eben schwarz oder weiß, gibt es ja mit Gelb, mit Gallenflüssigkeit ja durchaus so was im Körper tatsächlich drin ist. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Paintball-Attacke.
Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Und jetzt haben wir den Epilog von der Hardigan-Story. Also quasi von Yellow Bastard. Mhm. Und sie sagt ja auch, er hat ihr Leben gerettet zweimal. Mhm.
Und man merkt, jetzt, er ist eigentlich noch der richtige Cop auch, ne? Er will sozusagen irgendwie die Wahrheit auch.
Ja, natürlich. Nachdem er selber ja lange genug damit geholfen hat, unfreiwillig die Wahrheit zu verschleiern, um sie zu schützen. Mhm. Aber wir wissen ja, dass er ihr das zwar jetzt erzählt, aber das wird ja nicht passieren. Und ich gehe nicht davon aus, dass er in dem Moment das glaubt schon, dass er das macht, sondern in dem Moment, ist doch ein Ferrari gewesen.
Ja, gut, jetzt sieht man es richtig deutlich. Ja.
Hat ja auch einen guten Tausch gemacht bei den Autos, muss man sagen. Ja. Das ist so ein Grund, weshalb ich glaube, in diesem Land gibt es keinen Staatsanwalt, der gegen Senator Rogue ermitteln würde. Deswegen glaube ich so ein bisschen, dass das auch so eine Art Stadtstaat ist. Mhm.
Was wirklich so total abgekoppelt ist von jeglicher moralischer Welt, ne?
Ja. Jetzt haben wir es wieder. Ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen lebt. Mhm. Das ist wohl visuell anders als im Comic. Aber wie es da aussieht, weiß ich natürlich auch nicht. Mhm.
Ja, aber es war auch wieder schön gewählt mit diesem Silhouettenbild.
Ja, und jetzt sind wir im letzten Set, das real war, dieses Krankenhaus. Mhm. Und das ist tatsächlich was nicht aus den Comics stammt, was tatsächlich für den Film dann geschrieben wurde. Dieser Epilog ist das ja quasi. Mhm. Im Prinzip ist das ja auch eine Klammer hier mit Josh Hartnett hier. Das ist ja, der übernimmt ja auch nochmal den Mörder aus dem, ganz am Anfang aus dem Prolog. Mhm.
Wo halt auch so eine. Ja.
Ja, und jetzt weiß sie, dass sie dran ist. Mhm. Dass sie ihren Killer rüber geschickt haben und dass sie jetzt das letzte Mal mit ihrer Mutter gesprochen hat. Mhm.
Auch wieder von einem Handy, ja. Ne?
Mhm. Und von einem etwas moderneren Handy, genau. Vor allem als Dwight hatte.
Ja.
Das war ja durchaus ein zeitgenössisches für 2005.
Ja.
Wie auch überhaupt dieses ganze Krankenhaus ja real aussah, weil es ja auch ein reales Set war, aber auch realistischer aussah als die ganzen anderen Innenräume, die wir bisher gesehen hatten, finde ich.
Ja. Das war's, ne? Der Abspann läuft.
Genau. Ich sehe gerade, Josh Hartnetts Rolle heißt einfach nur The Man.
Oh, okay. Auch ein bisschen einfach gehalten, ja.
Ja. Möchtest du ein paar Abschlussworte sagen?
Nee, eigentlich nicht. Ich fand's toll, dass wir den mal geguckt haben. Und wir haben auch, glaube ich, noch mal einige Sachen irgendwie so schön herausgestellt. Also gerade das Visuelle und auch diese drei Geschichten.
Aber eben auch inhaltliche. Dass hier auch viele Vorlagen aufgegriffen werden und zu was Interessantem Neuen zusammengebunden werden, wie ich finde.
Richtig, ja, gerade das mit den Vorlagen ist mir jetzt heute auch noch mal deutlicher aufgefallen. Also, wo einzelne Einstellungen herkommen und worauf man sich da bezieht. Wirklich sehr, sehr schön.
Ja. Ja, ich habe eigentlich auch alles Wichtige gesagt. Ne? Schöne Verfilmung, interessante Verfilmung.
Ja.
Schöner Exploitation-Film einfach. Mhm.
Ja. Also, das war Sin City von Robert Rodriguez und Frank Miller aus dem Jahr 2005. Wir haben die Blu-ray geschaut, beziehungsweise den Stream. Wir bedanken uns für euer Interesse und möchten noch mal ganz kurz auf unsere Steady-Seite hinweisen. Dort könnt ihr nämlich unseren Podcast mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag. Vielen Dank.
Dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao.
I Went to Films, It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.